Moin moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die Weichen für die Zukunft gestellt haben oder hat, weil es ist ja nur eine Franchise und die jetzt kurz davor ist, die Saison zu eröffnen. Und es geht wieder los. Wir nehmen das hier am Donnerstag auf, den 5.9. um 18 Uhr. 3 Minuten geht die Uhr vor. 26. Es geht wieder los. Und wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es ganz, ich mache das hier nicht alleine, sondern der Thilo ist wieder mit dabei. Moin, Thilo.
Moin.
Und der Micho ist auch wieder mit dabei. Moin, Micho.
Hallo, hallo.
Ja, es geht wieder los. Also, wenn ihr das hört, ist das erste Spiel, der erste Knaller sozusagen gezündet. Die Kansas City Chiefs, der amtierende Super Bowl Champion, empfängt die Baltimore Ravens. Geiles Spiel zu Beginn gleich. Und ja, wir haben aber andere Themen zu besprechen, weil hier geht's erstmal nicht um die Chiefs oder die Ravens. Da geht's dann in den Playoffs irgendwann drum, sagte er jetzt. Ja, wir haben letzte Woche ja schon darüber gesprochen, was wir so von der Saison erwarten und was so die Ziele sind. Und unsere Bold Predictions, wenn ihr da noch Sachen braucht, dann hört doch gerne da nochmal rein. Diese Folge geht es um das Spiel, logischerweise in Woche 1 gegen die Jacksonville Jaguars. Gleich vorweg, wir haben leider niemanden gefunden, der Zeit hatte oder der sich zurückgemeldet hat. Das ist, wenn Social Media nicht mehr so viel genutzt wird, weil gewisse Plattformen einfach durch gewisse Besitzende einfach nur noch schwer zu ertragen sind. Ist das manchmal so? Haben wir leider kein Feedback bekommen und andere Leute hatten leider dann keine Zeit mehr. Aber sollten die Jacksonville Jaguars in die Playoffs kommen und wir auch und wir gegen die Jacksonville Jaguars spielen, da werden wir schon mal einen Gast haben. So viel kann ich schon mal versprechen. Da habe ich schon eine Zusage. Also wir müssen jetzt eigentlich noch ein bisschen warten. Das ist auf jeden Fall der Hauptteil, um den es heute gehen soll. Aber natürlich wird es da nicht ganz so ausführlich sein. Also vielleicht werden es diese Woche doch noch nicht ganz 2 Stunden. Aber bevor wir damit anfangen, haben wir die News. Und da gibt es eigentlich eine recht große News. Ich will das jetzt nochmal gar nicht bewerten. Ja, das obliegt erstmal den anderen beiden Schlawinern hier. Und zwar haben die Dolphins ihren Head Coach oder den Vertrag ihres Head Coaches vorzeitig verlängert. Und Mike McDaniel hat nun ein Arbeitspapier bis einschließlich 2028. Es ist eine 3-Jahres-Verlängerung. Also Mike McDaniel hätte noch dieses und nächstes Jahr Saison Vertrag gehabt und hat jetzt 26, 27 und 28 vermutlich zu besseren Konditionen da oben drauf bekommen. Und Thilo, da würde mich interessieren, wie findest du das? Hat er sich das verdient? Findest du es gut? Findest du es schlecht?
Wollen wir es kurz machen oder wollen wir irgendwie künstlich auf die 2 Stunden kommen? Also ich kann mir niemanden vorstellen, außerhalb und natürlich auch innerhalb der Dolphins-Bubble, der das schlecht findet. Also das wäre ja wahnwitzig. Ich habe letzte Woche mal so ein bisschen Kritik durchblitzen lassen, aber das ist ja Quatsch. Also Mike McDaniel ist unser Coach und das, was er bisher gemacht hat, das ist mehr als respektabel, gilt als einer der neuen, jungen, aufstrebenden Playcaller. Wir müssen jetzt den nächsten Schritt machen und Stand heute sollten wir optimistisch sein, dass wir mit ihm schaffen. Spannend wird es dann vielleicht in 1-2 Jahren, ob er auch ein Rebuild umbauen kann oder ob er einen umbauen kann, so rum. Aber Stand heute, das ist ein absoluter No-Brainer gewesen. Ich finde, da gibt's nur für und kein wieder. Also fällt mir nichts ein, auch nicht bei längerem Nachdenken.
Wundervoll. Ja, es gab ja dieses Bild von seiner Anfangspressekonferenz und von jetzt einer Pressekonferenz mit dem Untertitel, was Miami dir innerhalb von 2 Jahren antun kann. Also Mike McDaniel hat die Dolphins verändert, hat Miami und Miami hat vermutlich auch Mike McDaniel verändert. So kann man es, glaube ich, beschreiben. Micho, was waren deine Gedanken dazu? Weil das hatten wir kurz nach der Aufnahme, wurde das ja letzte Woche erst bekannt. Und wie denkst du heute darüber?
Ja, also, um es mal ganz klar zu sagen, ich bin Mike McDaniel-Fan. Ich finde die Verpflichtung grundsätzlich gut. Vielleicht an der Stelle noch mal ein kleines bisschen auf die negativen Seiten hingewiesen, denn auch Mike McDaniel ist nicht perfekt. Mike McDaniel hat tatsächlich noch nichts erreicht. Das haben seine anderen jungen Trainerkollegen da eigentlich schon ein bisschen besser gemacht, namentlich vor allen Dingen Sean McVay. Gut, aber das heißt ja nicht, dass das nicht schon werden kann. Man sieht alles, was man sehen muss. Das ist auf jeden Fall absolut positiv. Und ja, was vielleicht noch ein zweiter negativer Kritikpunkt ist, ist das Thema Defensive Coordinator, weil das hat er ja jetzt auch noch nicht so wirklich hundertprozentig toll auf den Weg gebracht. Aber nochmal, das ist alles so Kritik auf hohem Niveau und nichts, was man meiner Meinung nach nicht machen kann. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass er ein anderes Scheme kann. Kann er im Moment nicht, wegen des Quarterbacks, aber ich glaube, hätte er einen anderen Quarterback, könnte er auch ein anderes Scheme. Also er ist auch kein One-Trick-Pony. Von daher, alles richtig.
Genau, also ich denke, Kritik zu äußern ist fair und ich finde, das ist auch im Rahmen dessen, dass wir ja jetzt die letzten Wochen und jetzt quasi bis April quasi oder bis Mai jede Woche wieder über die Dolphins, über die NFL sprechen, da sollte man durchaus auch in der Lage sein oder da sollte es einem auch erlaubt sein, Kritik zu üben und eben die Sachen, die du schon gesagt hast, Micho, sind natürlich, also die Defense-Coordinator-Position, das haben wir bei Brian Flores immer kritisiert mit der Offense. Wobei ich sagen muss, wenn ich mir die Defense aus dem letzten Jahr angucke, das war um Meilen besser als jede Offense, die wir unter Brian Flores hatten. Dementsprechend ist das auch positiv im Vergleich zu Brian Flores, aber natürlich ist es schön, wenn man über längere Sicht dort auf Leute bauen kann und es gibt junge Headcoaches, die erfolgreicher sind, du hast gerade schon welche genannt, aber sage mal zum Beispiel ein Matt LaFleur oder eben ein Robert Saleh, die haben auch noch nicht so viel erreicht und Mike McDaniel hat zumindest mit den Dolphins etwas erreicht, was wir seit auch fast 20 Jahren nicht mehr hatten, zweimal hintereinander in die Playoffs zu kommen. Ich glaube, das ist auch so ungefähr 20 Jahre her gewesen. Dementsprechend kann man ihm da schon einen Punkt geben und wenn er jetzt den nächsten Schritt macht, dann hat er etwas geschafft. Was habe ich gelesen? Devin Achane war noch gar nicht geboren bei dem letzten Sieg der Dolphins in den Playoffs und Kohu war erst ein paar Tage alt. Also ja, das sind natürlich so die nächsten oder der nächste Schritt. Da haben wir auch letzte Woche nochmal drüber gesprochen, was wir von dieser Saison erwarten und ich denke, die Erwartungshaltung sollte da sein und ich denke, das ist auch die Erwartungshaltung, die man intern an sich selber hat. Ja, also es ist gar nicht so, dass ich sage, dass die von außen herangetragen wird, aber das muss ja auch irgendwo der Anspruch des Teams an sich selber sein, das zu erreichen. Und ich denke, Mike McDaniel ist vom Typ einfach jemand, der so dieses neue Leading-Konzept irgendwie so ein bisschen auch mit anführt. Also das ist halt nicht mehr so dieses ganz strikte und wie es bei Brian Flores war, naja, niemand sagt was, sondern es ist halt im Miteinander. Natürlich hat er nachher die Verantwortung und er wird sich da auch durchzusetzen wissen, aber es ist halt ein Miteinander und nicht ein von oben nach unten sortiert. Flachere Hierarchien ist hier, denke ich, sicherlich das Stichwort. Also wir haben unseren Quarterback und unseren Headcoach erstmal bis 2028 gebunden. Das heißt natürlich faktisch erstmal gar nichts. Die haben erstmal nur Verträge bis dahin und wir kennen sowohl die Verträge für Spieler in der NFL, da haben wir bei Tour genug drüber gesprochen und wir wissen auch, bei Headcoaches kann das auch manchmal schneller gehen. Das hoffen wir natürlich nicht, weil es fühlt sich das erste Mal, ich sag mal so, seit sehr, sehr langer Zeit an, als könnte hier was Langfristiges entstehen. Und Thilo, da würde ich deinen Punkt auch nochmal aufnehmen. Das ist, glaube ich, auch jemand, dem man zutrauen kann, dass es dort ein Umbruch gibt oder der einen Umbruch gestalten kann und auch in eine andere Richtung führen kann, wo die Franchise dann weiterhin erfolgreich ist oder eben mal ein Jahr vielleicht nicht so ganz erfolgreich ist. Aber da muss man auch sagen, es kann auch manchmal gut sein, wenn man ein Jahr nicht so erfolgreich ist, weil das hat man bei den 49ers gesehen, die haben dann halt Bosa gedraftet und das hat denen ja auch ziemlich gut getan. Ja, also das hat die Defense nochmal stark geboostet. Genau. Und dann gab es etwas und da haben wir gar nicht drüber gesprochen, aber es gab ja in der letzten Woche, es gibt ein Power-Ranking vom Adrian auf Kicker. Es gibt aber auch ein Quarterback-Ranking und da haben mich zwei, drei Leute haben mich dann mal angeschrieben, meinen so, hey Rico, sag mal, was soll das? Was hältst du denn davon? Und weil Tour bei Adrian auf 18 war, ja, das ist tatsächlich, ich habe mir mal 9 Quarterback-Rankings rausgesucht, das ist so tatsächlich so die Base. Tour schwankt immer so zwischen 10 und 18, also er ist halt in diesem Tier von 10 bis 18 drin, das haben wir ja auch hier immer, ich sag mal, immer so beschrieben. Insgesamt, wenn ich den Durchschnitt genommen habe, ist Tour auf 13, kurz hinter Brock Purdy und kurz vor Trevor Lawrence, der wird ja heute auch nochmal eine Rolle spielen. Und ich denke, das ist eine Einsortierung, die okay ist. Allgemein, wenn ich solche Quarterback-Rankings mir anschaue, schaue ich immer, in welchen Gruppen ist das so sortiert. Da gibt's immer ein paar Ausreißer nach oben. Das ist bei Adrian Geno Smith zum Beispiel. Ja, wobei der bei Adrian auf 13 ist, der ist tatsächlich im Ringer auf Platz 10 und auch bei Nick Schuk vom NFL Network auf Platz 10. Sehr, sehr interessant. Es gibt immer so ein paar spannende Personalien, die dann aufploppen. Aber ja, das lässt sich einfach nicht verhindern. Manche sind halt ein bisschen tiefer, manche sind da ein bisschen höher. Ich meine, bei Brock Purdy ist die Spanne noch größer. Die schlechteste Position ist bei Adrian mit 17. Aber bei CBS, bei Cody Benjamin und bei Fox Sport, bei Henry McKenna, ist er auf Platz 6. Also nur, um euch da ein Gefühl zu geben, wie groß das schwanken kann. Der einzige Spieler, der immer auf der gleichen Position ist, bei allen 9, ist tatsächlich Patrick Mahomes. Ich denke, ich finde das ein bisschen gut, weil das eint die NFL so ein bisschen. Es ist keiner von diesen 9 Leuten dabei gewesen. Ich hau mal einen Hot Take raus und ich setze Josh Allen auf die 1 oder so. Josh Allen und Lamar Jackson sind so die klare 2 und 3. Ja, mal so rum. Aber das einfach nur, um euch da mal so ein bisschen abzuholen. Und ja, also Thilo, du kannst natürlich gerne was zu sagen allgemein, wie du so Quarterback-Rankings siehst. Da würde ich dir jetzt auch nochmal, wenn du möchtest.
Also ja, ich glaube, ich hatte das schon mal so ein bisschen irgendwie durchblicken lassen. Also Rankings in der NFL-Bubble sind, wenn sie nicht wirklich basiert sind, und das sind meistens Tiers, also in Tiers gegliedert, Adrian hat das ja auch gemacht, aber auch dann wird es wieder schwammig. Für mich ist sehr viel Clickbait einfach dabei, ne? Das ist einfach oft in irgendwelchen schönen Galerien verpackt, wo man sich durchklicken kann ohne viel Text und sich am Ende drüber aufregen kann und irgendwie einen Shitstorm über Social Media losstarten kann. Und es bietet halt immer eine Diskussionsgrundlage. Es ist irgendwie so schöner Content, da ist die NFL halt sehr gut drin. Grundsätzlich halte ich da nicht viel von, ob jetzt Tour auf 18 ist oder auf 13. Beim Quarterback-Ranking vom Cover2-Podcast war er, glaube ich, 7. Ne? Das ist wieder was anderes. Also es ist viel, viel persönliche Meinung. Es schwankt extrem. Ich würde da nicht so viel drauf geben. Also das ist halt so ein bisschen, man will da halt nur ein bisschen Aufmerksamkeit machen. Adrian begründet das ja immer sehr schön. Ich finde, man kann mit ihm da auch reden. Er wird da nie persönlich. Und seine Expertise schätze ich, aber da muss ich auch sagen, Geno Smith, du hast ja auch geschrieben, was er in ihm jetzt findet, dass er so hoch ist, kann ich nicht verstehen. Ich finde spannender von, wer auf Twitter ist, der kann ja mal René Burgner folgen. Der hat so eine Tabelle gepostet, wo die ganzen Power-Rankings vor der Saison mal von den Experten aus Deutschland und auch aus Amerika, Adrian Franke ist da zum Beispiel auch dabei, kumuliert werden. Und da sind die Dolphins auf 12. Wir haben da so eine Spannweite, glaube ich, zwischen 8 und das Niedrigste war, glaube ich, gesehen habe, war 16. Das gibt einen ganz schönen Mittelwert. Ne? Also da, das ist so auf 12. Ich persönlich finde ich die Jets da ein bisschen ärgerlich, die sind mir auf 11. Aber irgendwo da finde ich, das ist schon okay und gibt die Realität vielleicht ein bisschen mehr ab. Aber auch grundsätzlich ist das so Fischen im Nebel und irgendwie Unterhaltung, aber dafür steht die NFL ja. Also viel gebe ich da nicht drauf und ich bin noch niemand, der da jetzt auf Social Media anfängt, mein Quarterback in Anführungsstrichen mit den Zähnen, mit dem Messer zwischen den Zähnen irgendwie zu verteidigen. Mich triggert das auch tatsächlich irgendwie begrenzt bis gar nicht.
Ah doch, also triggern ja. Lassen kann ich mich da schon von. Also ist jedes Mal so, ich denke, ich formuliere auch meine Tweets dazu immer um, also bis der finale Tweet rausgeht. Das sind schon ein paar Versionen, ja, da muss ich schon sagen, weil gar nicht, weil ich mich so extrem getriggert fühle, sondern weil es mich nervt, wenn es getriggert wirkt. Das ist bei mir tatsächlich das größere Problem, weil dann heißt es wieder gleich, ja, hier, ne, die Dolphins wieder, was erlaubt ihr euch? Und ja, der René, dem könnt ihr auch gerne folgen, René Bugner, das Twitter-Kürzel ist RNBWCV. Und die wildeste Geschichte ist, dass die Cowboys eine Spanne von 9, 10 bis 5 haben. Das sind halt die Dallas Cowboys. Adrian wollte ich jetzt schon sagen. Micho, kann ich dich für Power Rankings begeistern oder gar für Quarterback Rankings?
Also, ich finde, da muss man erstmal einen Unterschied machen zwischen Power Ranking und zwischen Quarterback Ranking. Ich finde, ein Power Ranking ist halt sehr viel Kaffeesatzleserei und umfasst einen aktuellen Zustand, der eine halbe Stunde später schon wieder passé ist. Da sind so viele Unwägbarkeiten bei, dass es immer schlecht ist, also schlecht zu sagen ist, und da spielt natürlich auch persönliche Vorliebe eine große Rolle. Das tut's auch bei Quarterback-Rankings. Allerdings finde ich, dass man bei Quarterback-Rankings viel besser das Ergebnis erklären kann. Also, worauf legt man Wert? Weswegen ist ein Quarterback auf welcher Stelle? Ich habe Tua ja auch nicht besonders hoch und ich habe hier schon mehrfach erklärt, warum. Und das ist dementsprechend okay. Ich sehe Geno Smith auch nicht so hoch, aber wenn dann dementsprechend erklärt wird, wenn man zum Beispiel einen Quarterback lief, der tief geht, der das ganze Feld mit tiefen Bällen bedient und in der Beziehung aggressiv ist und auf andere Aspekte dann weniger Wert legt, okay. Ich habe diesbezüglich heute tatsächlich eine sehr, sehr interessante Statistik gelesen. Die betraf nämlich einen Spieler, den zum Beispiel Rico sehr gerne mag und den viele wohl als einen der besten Quarterbacks der letzten 30 Jahre sehen, nämlich Aaron Rodgers. Nämlich, dass Aaron Rodgers große Schwäche ist, das tiefe Feld zu bedienen. Und zwar, da hat er eine sehr hohe Incompletion Rate, eine sehr hohe Interception Rate. Und wenn man dann die Statistik sich anguckt, vor allen Dingen aus einem Grund, in Ungenauigkeit. Ich weiß gar nicht, wie der englische Begriff für Ungenauigkeit ist. Inaccuracy, auf jeden Fall ist Accuracy der Grund dafür, dass er da nicht so oft trifft. Ich habe mir die Statistik jetzt nicht im Detail angesehen. Wir wissen alle, jemand, der mit den Füßen im Feuer und mit dem Kopf im Eiswasser liegt, hat eine statistisch gesehen gesunde Körpertemperatur. Aber genau das ist das. Wenn man halt eben bestimmte Aspekte des Spiels, des Quarterback-Games, bevorzugt, dann werden Quarterbacks dementsprechend unterschiedlich eingeordnet. Ein Quarterback-Ranking ohne diese ausführliche Begründung, und das ist zum Beispiel, Tilo hat es gerade angesprochen, bei Adrian der Fall, ist tatsächlich ein Muster ohne Wert. So. Wenn man sich aber das stattdessen anguckt, kann einem das durchaus auch bei anderen Quarterbacks andere Perspektiven eröffnen. Finde ich. Da muss man vielleicht gar nicht mal so sehr unbedingt auf den Platzwert legen, sondern vielmehr auf die Analyse. Und dann halt eben gucken, okay, was trifft darauf wirklich zu? Habe ich das vielleicht übersehen? Wie gesagt, bei Power Rankings sind so viele unterschiedliche Dinge drin, unterschiedliche Kleinigkeiten. Und bei Power Rankings kann man gar nicht alles ganz genau beachten. Und die klitzekleinste Verletzung, und sei es nur ein Hamstring quasi im Trainingslager, kann ein ganzes Power Ranking komplett durcheinander wirbeln. Denn so ein Power Ranking ist ja nicht nur davon abhängig, was passiert im eigenen Team, sondern auch was passiert in den Teams, die auf dem Schedule stehen. Und so weiter und so fort. Dann gibt es Power-Rankings, die wirklich einfach nach der grundsätzlichen Stärke gehen. So nach dem Motto, was würde passieren, wenn die Chargers und die Chiefs beide oder die Bills und die Dolphins beide im Super Bowl stehen würden, was nie passieren würde. Deswegen finde ich die durchaus etwas kritischer, aber auch da, die gut argumentierten können eine etwas andere Perspektive eröffnen. Deswegen triggern lasse ich mich dadurch nicht, es sei denn, die Begründung ist diese Analyse ist so hanebüchen, das haben wir gerne bei einem beliebten ehemaligen deutschen Free-TV-Sender gehabt, der Football übertragen hat, da waren so übertrieben und hanebüchen Erklärungen bei, aber ich sagen muss, Leute, sag mal, was habt ihr geraucht? Kriege ich das auch sonst oder auf Rezept oder so? Weil davon hängt es eigentlich ab, weniger von der Platzierung selber.
Ja, wundervoll. Ne? Also das auch für euch einfach mal so als an die Hand geben wir schon mal für die kommende Saison, weil es ist ja einfach auch so, dass es diese Power Rankings quasi nach Woche, also öfter gibt, ja, manchmal gibt es sie so alle jede Woche oder alle zwei Wochen, manche gibt es dann so alle fünf Wochen oder alle sechs Wochen. Ja, kann man machen. Ich bin da also von diesen Power Rankings überhaupt kein Fan, weil who gives a, aber ja, Thilo.
Genau, Fan bin ich auch nicht, aber wo wir gerade bei Triggern sind, eine kleine lustige Anekdote, ich weiß nicht, wer von euch Icing the Kicker hört, der Podcast von der Footballerei und den Kicker, die hatten heute die aktuelle Folge gehört und ich habe tatsächlich, die haben nach Overreaction Hot Takes gefragt und mein Hot Take zu den Dolphins hat es da auch reingeschafft in die Fragerunde und da war heute in der Folge Shuren Fatah da, der Coach der deutschen Nationalmannschaft als Experte und das hat mich dann tatsächlich getriggert, wenn jemand als Experte da sitzt, was er Fachwissen auf GFL-Niveau und was den Sport angeht sicherlich ist, aber wenn man dann in einem Podcast sitzt und eine Frage gestellt bekommt und einfach dazu dann die Antwort gibt, ich weiß gar nicht, was in der Offseason passiert ist in der O-Line der Dolphins, ich habe überhaupt nichts mitgekriegt, ich kann das gar nicht einschätzen, und dann sowas als halt Meinung rausgehauen wird in einer Song-Preview, wenn man sich um nichts kümmert, das finde ich fürchterlich. Also wenn man so eine große Plattform bedient, aber in Wirklichkeit sich um nichts kümmert, da gibt es ja auch so einen anderen berühmten Podcast in Deutschland, wo Spielanalysen auf YouTube-Analysen gemacht werden von 3 Minuten. Also das triggert mich, damit kriegst du mich wirklich. Ich habe die Folge gehört und dachte mir, wow, also dafür in einem Podcast sitzen, das ist schon harter Tobak.
Ja gut, aber ich meine, besser so, als wenn er sagt, dass er irgendwas sagt.
Ja, das stimmt, aber so die Antwort halt, ich habe die letzten 6 Monate nichts mitbekommen, was in der Offseason überhaupt passiert ist. Ja, okay, aber dann sitzt halt nicht im Podcast.
Also, ja gut, das ist natürlich dann eine andere Sache. Ja. Vielleicht sollte man sich vorher die Fragen anschauen.
Ja, das zum Thema Triggern. Eins wollte ich noch reinschieben, das habe ich am Anfang vergessen zu sagen. Wir waren bei Twitter, ne? Heute Nacht das erste Spiel. Twitter ist gebannt. Ich bin gespannt, was passieren wird, ob man das merkt. In Brasilien steht Twitter jetzt ja unter Strafe, die Benutzung, beziehungsweise ist gebannt. Ich bin mal gespannt, wie die Amerikaner damit umgehen, ob sie das umgehen oder das riskieren in Brasilien. Also da sind ja recht hohe Strafen drauf, diesem Streit mit Elon Musk. Das finde ich tatsächlich gespannt. Also ich werde heute Nacht Twitter mehr verfolgen als sonst, weil ich wirklich gespannt bin, ob man da was mitbekommt.
Okay, Micho, du hast auch noch was zu sagen.
Ja, eine Sache noch zum Thema Quarterback-Rankings, die ist mir tatsächlich vorher nicht aufgefallen. Eins sollte man nie vergessen, wenn ein Quarterback auf 32 ist oder wenn sogar mehr gelistet sind, auf Platz 40 oder sowas, was das eigentlich bedeutet. Jeder Quarterback, der jemals gedraftet wurde und auch die Quarterbacks in der Regel, die undrafted irgendwo hingeschafft haben, selbst wenn die den Roster nicht geschafft haben oder sonst irgendwas, all die wären in der GFL oder auch in der EFL oder was auch immer unangefochtene Starter. Das heißt, so wegen, auf was für einem Niveau hier immer reden, muss man ja auch bedenken. Ne?
Die wären sogar unangefochtene MVPs.
MVPs, genau. MVPs wären sie eigentlich. Also selbst einer, der undrafted gegangen ist und es nicht in den Roster geschafft hat, wäre definitiv MVP. Also von daher muss man die Kirche auch immer im Dorf lassen, wenn es heißt, von wegen, mein Gott, wie schlecht ist der? Naja, wenn er auf Platz 18 ist, gehört er zu den 20 besten Menschen auf dieser Position von, ich sag jetzt mal, in den USA spielen wahrscheinlich 100.000 Leute Quarterback. Und das ist dann schon eine recht gute Position.
Ja, da gebe ich dir recht. Also es ist, ja, das ist halt so, dass das hier sehr meckern auf hohem Niveau ist. Aber hier geht es natürlich um die Besten der Besten und die Besten der Superbesten sozusagen. Und damit würde ich fast sagen, es gibt, glaube ich, keine weiteren News. Wir gehen auf alles, was irgendwie zu den Dolphins passiert ist. Da gehen wir in der Preview jetzt drauf ein. Und damit würde ich sagen, starten wir in die Preview. Denkt euch jetzt einen wunderbaren Jingle, den es aktuell nicht gibt. Ja, Preview. Preview. So eben mal live hier einen wunderschönen Jingle rausgehauen. Die Dolphins spielen zu Hause gegen die Jacksonville Jaguars. Das Spiel ist um 19 Uhr oder um 22 Uhr. Ich hatte es gerade noch offen.
19
Uhr. Ja. Genau. Ihr könnt es auf The Source schauen. Flo Berrenberger kommentiert. Oder ihr schaut es im Game Pass und sind wir sicher, dass wir überhaupt noch spielen müssen? Weil Kiss Me and Goodbye, Kevin Harlan kommentiert das Spiel auf CBS. Also das ist der Reporter oder der Kommentator, bei dem die Dolphins immer noch ungeschlagen sind. Der Referee ist Craig Wrolstad. So, jetzt haben wir zumindest schon mal so ein paar Fakten zum Spiel rausgehauen. Ich weiß nicht, ob sich jemand von euch mit den Jacksonville Jaguars in der Offseason vorbereitet hat, beziehungsweise da so ein paar Sachen hat. Ich habe mich heute und gestern so ein bisschen mit den Jacksonville Jaguars auseinandergesetzt, weil es ja dann klar war, dass wir niemanden haben. Und da würde ich jetzt einfach mal so kurz reingehen. Was ist mit den Jaguars passiert? Wen haben die geholt? Haben die irgendwen entlassen oder haben die irgendwen nicht mehr an Bord? Und zwar Kevin Ridley ist nicht mehr an Bord. Das war ja diese ganz, ganz kuriose Geschichte. Die hatten ja für Ridley getradet und dann hatten sie ja eben keinen Vertrag ihm angeboten und dann war er auch schon wieder weg. Oder die wollten einen Vertrag anbieten und ja, dann wäre aber da ein Second-Round-Pick raus geworden und ja, da ist man hin und her und dann aber hätte man den Vertrag im neuen NFL-Jahr gemacht, dann wäre der Second-Round-Pick nicht nötig, nicht gewesen, dann wäre es nur ein Third-Round-Pick gewesen und so weiter und so fort. Im Endeffekt, Kevin Ridley spielt nicht mehr bei den Jacksonville Jaguars. Die Jacksonville Jaguars haben aber mit zwei ihren Spielern verlängert und zwar einmal mit dem Guard Ezra Cleveland für 3 Jahre und 24 Millionen. Und nicht nur die Dolphins haben einen Monstervertrag rausgehauen in dieser Offseason, sondern auch die Jacksonville Jaguars. Sie haben Josh Allen, den Edge Defender. Ja, es geht nicht um den Quarterback Josh Allen. Also Joshua Hines Allen heißt er mit vollem Namen. Der wurde gefranchise-tagged von den Jaguars, aber man hat sich auf einen neuen Vertrag einigen können. Und dort hat man 5 Jahre und über 140 Millionen auf den Tisch gelegt. Gute, oder was heißt gute, notable Players, die man geholt hat, sind sicherlich der Free Agent, den man geholt hat, ist Defensive Tackle, Defensive End, Arik Armstead, den hat man für 3 Jahre 43,5 Millionen geholt. Mitch Morse, dem wird der ein oder andere bekannt vorkommen, 2 Jahre 10 Millionen. Genauso wie Gabriel Davis wahrscheinlich dem einen oder anderen bekannt vorkommen sollte. 3 Jahre 39 Millionen. Und noch Danelle Savage, den Safety, und Ronald Darby, den Cornerback, dort nochmal Erfahrung ins Backfield geholt, was sicherlich die schwächere Seite sein dürfte der Jacksonville Jaguars. Und bevor wir auf den Draft kommen, weiß einer von euch beiden, wer der Backup-Quarterback von Trevor Lawrence ist?
Mac Jones.
Mac Evan Jones. Ich habe das gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, als ich das sollte. Ich so, ja, und oh, könnt ihr euch noch an die Zeiten erinnern, als die Patriots-Fans uns voll genölt haben? Nach
aber
der
nicht
Saison,
nur die.
Wie viel besser ja. Mac Jones doch ist im Vergleich zu Tour?
Ich habe Diskussionen auf Twitter mit Lenny von der Footballerei geführt, der mir... Und alles diskutieren hat nichts gebracht. Mac Jones war in seinem ersten Jahr so viel besser als Tua. Es war ein Fest, ja. Ich kann mich dran erinnern.
Das müsste man tatsächlich aber zugeben, dass das erste Jahr von Mac Jones besser war als das erste Jahr von Tua in der NFL. Und selbst das zweite Jahr von Tua.
Ja, Sample Size, ne?
Ja, gut.
Im
aber
ersten
also,
Jahr von Tua.
Ja, kann man schon mal zumindest, den Punkt könnte man ihm geben. Aber how the tables have turned, I would say. Das hat mich ziemlich amüsiert, als ich das heute gelesen habe. Vielleicht ist das ja auch so ein kleiner Schmunzler für euch. Und die haben natürlich dann auch gedraftet. Und zwar, ich gehe die Draftklasse einmal ganz, ganz schnell und ganz, ganz kurz durch. In Runde 1 hat man Brian Thomas, den Wide Receiver von LSU, geholt. In Runde 2 Mason Smith, der dürfte dem einen oder anderen auch bekannt vorkommen. Den haben wir bei uns im Podcast zumindest ein, zwei Mal genannt im Rahmen der Draft-Vorbereitung. Das ist der Defensive Tackle von LSU. In Runde 3 ging es mit Jerrion Jones, Defensive Back von Florida State, weiter. Und dann hat man sich in der O-Line mit Javon Foster verstärkt, Jordan Jefferson, Defensive Tackle, ebenfalls in Runde 4. Und ich denke, wenn man noch erwähnen kann, ist Cam Little, Pick in Runde 6, ein Kicker, der Kicker von der Kansas. Ja, also man hat hier auf jeden Fall die Wide Receiver verstärkt. Man hat zwar Gabriel Davis geholt und hat natürlich auch auf der Habenseite noch einen Christian Kirk, aber man hat sich mit Brian Thomas jetzt einen weiteren Wide Receiver geholt, damit man zumindest nicht nur ein, zwei Spieler hat. Da fehlt, ja, ich weiß nicht, ob Kirk so eine klare Eins ist. Er wird wie eine klare Eins bezahlt, aber da werden wir sicherlich gleich noch drüber sprechen. Das war so ein bisschen die Offseason und die, was haben die Jacksonville Jaguars so gemacht. Quarterback Trevor Lawrence, der wurde ja schon vorher verlängert. Da kann man jetzt natürlich hin und her diskutieren. Ich finde es tatsächlich spannend, muss ich sagen, wie Trevor Lawrence inzwischen, also der ja auch dieses katastrophale erste Jahr hatte, aber gut, das lag auch an dem Head Coach damals, der Jacksonville Jaguars, das hat einfach überhaupt nicht hingehauen. Und ja, danach, jetzt so langsam wird's besser, aber Trevor Lawrence wird vermutlich nie mehr diesen Hype hatten, den er noch bis in Jahr 2 hatte. Ist natürlich so ein bisschen schade, aber er macht sich zumindest und das deutlich besser als in seinem Rookie-Jahr. Das soll dazu gesagt werden. Ansonsten, was man nochmal erwähnen kann, ist das bei den Jacksonville Jaguars Wingard. Das ist ein Safety, der letztes Jahr tatsächlich gar nicht mal so schlecht war, zu den besseren Safeties der Liga gehört hat. Dass der auf IR ist, also da haben die Jaguars auch Spieler, die denen abhanden gekommen sind. Aber ich meine, da ist es bei uns ja nicht anders mit Bradley Chubb, Odell Beckham Jr. und Cam Goody, die auch alle auf der PUP-Liste sind oder eben auf IR, wo wir auch noch weitere Spieler haben. Das soll ein erster Eindruck sein, beziehungsweise damit ihr mal ein Gefühl bekommt, was ist bei den Jacksonville Jaguars überhaupt so passiert in der Offseason, in der Preseason. Und ich würde einfach mal jetzt an euch beide die Frage stellen, ob ihr dahingehend noch weiter oder ob ihr noch weitere Sachen habt, die ihr bei den Jacksonville Jaguars hinzufügen wollt oder was ihr allgemein zu den Jacksonville Jaguars sagen möchtet. Thilo, vielleicht magst du anfangen.
Ich möchte mit einer Gegenfrage antworten. Stand heute, wen hättest du jetzt lieber als Quarterback? Lawrence oder Tour?
Immer Trevor Lawrence, aber jetzt, ich sehe schon die brennenden Fackeln am Horizont. Mhm. Das hat einfach damit zu tun, dass ich glaube, und von dem, was ich von Trevor Lawrence Zeit seiner Karriere gesehen habe, glaube, dass das Potenzial bei Trevor Lawrence, die sind ja jetzt beide ungefähr gleich lang in der NFL, ich glaube aber, dass man aus Trevor Lawrence noch deutlich mehr rauskitzeln könnte. Ich glaube, du kannst aus Trevor Lawrence jemanden machen, der die Offense trägt. Ich glaube auch, dass Tua dazu in der Lage ist. Ich glaube aber, im Endeffekt tun die beiden sich nicht mehr so viel. Wenn ich die Hoffnung bei Tua habe, wäre die Hoffnung beim Trevor Lawrence noch ein bisschen größer, dass da noch mehr zu holen ist, sage ich mal. Also, weil wir haben Tua jetzt unerfolgreich gesehen und wir haben Tua erfolgreich gesehen auf die eine Art und Weise. Also ich sehe nicht, dass da irgendwie dass die Dolphins ihr Scheme geändert haben und dementsprechend, ich glaube einfach, dass du mit Trevor Lawrence flexibler bist und dementsprechend der Offense mehr Möglichkeiten gibst und damit, glaube ich, Mike McDaniel noch mal ein bisschen mehr Potenzial zeigen kann, was er denn selber noch so auf dem Kasten hat. Das wäre so meine Antwort auf die Frage.
Okay, sehr schön. Oder nicht sehr schön.
Ja, weißt du, Micho, siehst du das anders?
Ich muss ganz ehrlich sagen, Trevor Lawrence hat von einem oder lebt von einem unglaublichen College-Hype. Nach wie vor. Nur wenn man im Nachhinein so mal das Ganze drum und dran betrachtet hat, auch Trevor Lawrence halt eben herausragende Spieler im College um sich herum gehabt. Er war es halt eben nicht komplett alleine. Und sein Spielstil ohne diese Skill-Player in einer wesentlich schwierigen NFL ließ sich nicht 1:1 übertragen. So, und im Endeffekt erwartet man das aber von ihm. Das ist eine falsche Erwartungshaltung. Das ist genau dieselbe Erwartungshaltung, die bei Tua nach seinem ersten Spiel, wo er damals Jalen Hurts abgewechselt hat in der Halbzeit und einen riesen Comeback-Sieg gefeiert hat. Das sind einfach falsche Erwartungshaltungen, die man nicht anlegen darf. Und wenn man das nicht tut, darf man sich nicht wundern, wenn diese Erwartungshaltungen einfach enttäuscht werden. Die Frage ist, wen würde ich lieber haben wollen? Das ist echt schwer, aber ich glaube tatsächlich, ich glaube, die beiden sind gar nicht so weit auseinander. Beide haben ihr, das Problem ist, dass die Vergleichbarkeit, weil beide ihre Stärken in unterschiedlichen Bereichen haben. Aber ich mag tatsächlich die Stärken von Trevor Lawrence lieber. Aber, und das sage ich auch dazu, er wäre nicht mein Number One Quarterback, den ich in der Liga holen würde. Aber wenn ich jetzt ganz klar sagen müsste, wer ist im Freien betrachtet für mich persönlich von der Art und Weise her der bessere Quarterback, wirklich komplett im luftleeren Raum, einfach nur jetzt, wenn ich mir ein Team zusammenstellen würde, ganz spontan, und auch ein Scheme zusammenstellen würde und so, dann muss ich sagen, Trevor Lawrence. Wenn ich jetzt sage, für unsere Skillplayer und unser Scheme, glaube ich, dass sich das Tua besser geeignet ist. Von daher, schwierige Frage.
Ja, aber das ist tatsächlich nochmal ein guter Punkt zum Thema Vergleichbarkeit von Quarterbacks, weil zum Beispiel bei Adrian Jared Goff ja zum Beispiel im gleichen Tier ist, aber über Tua. Und für das Dolphins-Scheme ist Tua besser. Ja, also da wäre Goff schlechter.
Dann sag auch die Begründung dazu. Weißt du sie noch? Er sagte von wegen, einfach weil Jared Goff den besseren Arm hat. Und mit dem besseren Arm meint er, kann man mehr anfangen. Das ist seine persönliche Vorliebe. Ne?
Naja, er sieht sie ja.
Er sieht sie auf einem Level und sagt, aufgrund des stärkeren Arms sieht er, nur aufgrund des stärkeren Arms sieht er Jared Goff leicht vorne. Aber das ist.
Also, das hat er also mit dem Arm, weiß nicht, wo er das geschrieben hat, auf jeden Fall nicht. Also,
ich meine Power Ranking vom Kicker oder Quarterback Ranking
vom Kicker. Ja, okay, ich weiß jetzt nicht, ob er da direkt kann sein. Also da muss ich jetzt passen, aber seine Ansicht war auch, also wenn man ihm eine komplett unbekannte Offense gibt, das ist natürlich auch so ein bisschen schwammig. Deswegen sage ich, diese genaue Einsortierung in einem Tier, ob jetzt der eine auf 12 oder auf 13 oder 15 ist, scheißegal. Das ist ein Tier an Quarterbacks. Jared Goff funktioniert besser bei den Lions, so wie Tua besser bei den Dolphins funktioniert und Tua auch bei den Dolphins Elite-Zahlen auflegen kann. Einfach weil Mark McDaniel diese Stärken verstärken kann und diese Schwächen, die Tua hat, weil jeder Spieler hat Schwächen, einfach die so ein bisschen verringern kann. So. Sehr ausführliche Antwort auf eine sehr simple Frage.
Jetzt haben wir den Faden verloren. Wo waren wir?
Ja, wir waren eigentlich bei den Jacksonville Jaguars.
Das stimmt.
Gegen die spielen wir diese Woche.
Verrückt, aber genau, wir haben überlegt, ob du hast mich gefragt, uns gefragt, ob wir noch irgendwas ergänzen wollen zu der Offseason, zu dem Team etc. Ne?
Genau.
Ja, also ich finde, Jacksonville ist eins von diesen Teams, die weder Fisch noch Fleisch sind. Also man hat ja so, zumindest mir geht das so, Dolphins sind das Team, was ich am Spieltag gucke und dann gucke ich mir ein paar andere Teams, noch ein paar Highlights an oder freue mich auf dem Scoreboard, wenn die 49ers gewinnen, so zum Beispiel. Ne? Da hat man so ein paar Sympathien und man hat ein paar Teams, wo man möchte, dass die zwingend verlieren. Das sind bei mir so Teams wie zum Beispiel die Seahawks und die Jaguars sind so ein Team, wie ähnlich wie die Titans. Die sind mir völlig egal. Also ich kann mit denen wirklich gar nichts anfangen. Das ist für mich so ein Team, nicht Fisch, nicht Fleisch. Es gibt nicht ohne Grund, sind die so ein gefühlt kleines London-Team, weil auch Jacksonville irgendwie keine große Strahlkraft hat. Blake Bortles war für mich der Inbegriff der Jacksonville Jaguars als Quarterback. Also, buh. Boah. Und ich glaube, das wird auch so eine Saison. Also wenn man mal sich so den Kader anguckt, die haben Dinge gemacht, die ich gut finde. Also die Defensive Front, die könnte gut aussehen. Ich hatte ja auch gesagt, ich erwarte eine Niederlage, um jetzt nicht zu weit vorzugreifen, aber Arik Armstead, Josh Hines-Allen und Trevon Walker, der als First-Round-Pick natürlich immer noch nicht so seinen Status erfüllt hat, ob er das jemals kann, steht auf einem anderen Blatt. Aber man hofft natürlich darauf, dass ein First-Round-Pick das kann. Dann haben sie mit Olukun noch einen relativ bekannten Linebacker dahinter. Also diese Front und der Pass-Rush, der kann uns schon auf jeden Fall Sorgen bereiten. Da finde ich, da haben die Jaguars was Gutes zusammengebaut. Wenn wir auf die andere Seite des Balls schauen, die Offense. Ich glaube, als Christian Kirk vor 2 Jahren da hingegangen ist, haben alle über den Vertrag gelacht mit seinen knapp 17 Millionen, was das damals war, oder noch mehr. Mittlerweile muss man sagen, ist Christian Kirk jetzt kein super Number One Receiver, aber hat sich auf jeden Fall etabliert und ist nicht das, wo er in Arizona stand, irgendwie so eine Low Number Two. Ansonsten ist die Offense auch für mich tatsächlich sehr viel Mittelmaß. Evan Ingram ist ein guter Tight End, die O-Line ist inside okay, also Scherf und Ezra Cleveland sind okay, Guards, mehr braucht man da nicht. Tackle ähnlich, also alles so, ja, nicht fancy. Und dann sind wir halt irgendwo bei Trevor Lawrence, der halt irgendwie das Gesicht der Franchise natürlich ist. Für mich sind die Jaguars, wie gesagt, so ein Team, das wird am Ende irgendwie irgendwas bei 8 und 9 rauskommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie lange um die Playoffs mitspielen. Auch selbst in dieser Division, die jetzt nicht die beste ist. Von daher eigentlich sollte das ein Must-Win sein. Warum es nicht so ist, da können wir dann gleich auf den Key-Matchups kommen. Aber ansonsten muss ich sagen, habe ich mit den Jaguars wenig Berührungspunkte. Man hat immer so das Gefühl, die Jaguars sind das Team der NFL, was irgendwie massiv überbezahlen muss, um namhafte Spieler zu bekommen. Ich weiß nicht, ob das euch so geht. Also ich finde immer so, wow, man hat gemerkt, er geht nach Jacksonville, deswegen ist es nämlich irgendwie gefühlt 1,5 Millionen mehr als bei einem anderen Team. Ja, unspektakulär. Also wie gesagt, Jacksonville ist jetzt kein Team, wo ich großen Fokus drauf habe.
Micho, du hast natürlich vermutlich schon einen sehr, sehr starken Fokus auf Jacksonville, weil es liegt ja auch in Florida. Also warum sollte man keinen großen Fokus auf die Jacksonville Jaguars haben, oder?
Ja, natürlich. Ich verfolge die Jacksonville Jaguars ständig. Nein, tue ich nicht. Ich habe mich im Vorfeld jetzt natürlich ein bisschen, habe ich da reingeguckt. Ich finde die, Tino hat es richtig ausgedrückt, nicht Fisch, nicht Fleisch, graue Maus würde man wahrscheinlich sagen. Und gerade das macht sie so gefährlich. Sie haben mit Trevor Lawrence, und ich glaube, egal wie man zum Vergleich Tua, Trevor Lawrence steht, Trevor Lawrence ist halt kein schlechter Quarterback. So, ja, aber so ein Quarterback, der durchaus die Fähigkeit hat, das Team zu einem Sieg zu führen. Sie haben jetzt nicht die herausragenden Skillplayer, aber wir wissen auch, dass manche Dinge auch über ein Scheme funktionieren kann. Und vor allen Dingen die D-Line ist nicht zu unterschätzen. Und jetzt kommen wir direkt mal auf Matchups oder sowas, finde ich. Sie haben sich ja auch in der D-Line mit dem Second Rounder verstärkt im Draft. Der sagte mir vorher nichts. Ich habe dann aber ein bisschen nachgeguckt. Also scheint kein schlechter zu sein. Und es trifft im Grunde genommen ihre Stärke auf unsere Schwäche. Das ist umgekehrt nachher genauso. Aber man sollte vorsichtig sein, wenn sie so als Gesamtteam anscheinend nicht viel hergeben, haben sie das Potenzial, halt eben doch jederzeit auch besser bewertete Teams, und dazu gehören wir nun mal leider, zu schlagen. Weil sie sind so auf der Kante, und ich finde, sie sind eher auf der besseren Seite des Mittelmaßes, so gerade eben noch. Also wenn man, ne, ich glaube, ihr versteht das. Sie sind wahrscheinlich, wenn man sagen würde, sie sind wahrscheinlich irgendwo zwischen Position 15 und 17 in der NFL, und ich würde sie wahrscheinlich eher Richtung 15 sortieren, um es mal so zu sagen.
Ja, und witzigerweise sind sie bei den Playoff-Odds auf Platz 16. Also, Micho, vielleicht solltest du noch mal überlegen, ob du nicht nebenbei noch so einen Quoten rausgibst, ja?
Ja, mein Nebengewerbe, ne? Also neuerdings hier Link seht ihr unten in den Show. Nein.
Was? Halt, stopp. Nee, sind auf, also sind quasi in der AFC so auf der Bubble. Also die Chargers sind auf 8 in der AFC, die Jaguars auf 9. Ich denke, das variiert auch, je nachdem, welchen man gerade bemüht. Aber ja, also es ist auf jeden Fall ein Team, was das Potenzial hat, in die Playoffs zu kommen. Gerade mit den Texans und den Colts hat man natürlich jetzt keine super easy Division. Je nachdem, wie man die Colts selber einschätzt, das ist ja auch, Colts sind eine ziemlich, ziemlich große Wildcard, meiner Meinung nach, diese Saison. Und dementsprechend, ja, es ist halt, sie waren hyped und dann sind sie einfach abgestürzt. Und dementsprechend, ja, so ein bisschen eine der grauen Mäuse, wenn man das so beschreiben möchte. Das hört natürlich jetzt kein Fan der anderen Seite gerne. Aber ja, man hat jetzt nicht so viel, wo man irgendwie sich mit in Verbindung bringt. Oder Thilo, du hast es schon gesagt, Blake Bortles als Identifikationsfigur ist, ja, ne, so ist, kann man machen, muss man aber nicht. Und dementsprechend gehen wir jetzt so ein bisschen auf das Spiel ein. Jetzt schaue ich in meine Notizen rein. Jetzt ist die Frage, die Herren, wollen die Herren jetzt lieber mit dem aktuellen Injury Report anfangen? Ja, also der ist ja, also der Donnerstag ist zumindest raus, beziehungsweise der Mittwoch ist raus. Das heißt, wir haben einen ersten Überblick, welche Spieler trainiert haben, welche nicht trainiert haben, welche wieso nicht trainiert haben. Damit fangen wir jetzt einfach an. Ich gebe euch hier keine Wahl, weil danach kommen wir zu der Analyse. Micho hat es schon so ein bisschen angedeutet, Stärken auf Schwächen und so weiter und so fort. Aber bevor wir darüber sprechen, gehe ich jetzt mal die Seite der Dolphins durch, weil die Seite der Jacksonville Jaguars ist relativ unspektakulär, wenn man das so sagen möchte, weil da tatsächlich auch nur ein Spieler im Endeffekt draufsteht, der mir gerade entwischt ist. Aber ja, das ist eher zu vernachlässigen. Bei den Dolphins, Spieler, die nicht trainiert haben. Taron Armstead, Veteran Rest Day. Calais Campbell, Defensive End, Veteran Rest Day. Jalen Phillips steht noch mit Achillesferse drin, Achillessehne, aber auch Veteran Rest Day. Und eine interessante Sache ist, wir haben uns die ganze Zeit bei Jalen Ramsey so ein bisschen gefragt, was da los ist. Und da hat Anthony Weaver in der Pressekonferenz heute am Donnerstag schon genannt, er betet, ja, also er he's doing his due diligence, he's sending the prayers, dass Jalen Ramsey spielen kann am Wochenende. Er hat nämlich einen Hamstring und er hat deswegen auch nicht trainiert. Er versucht alles, um fit zu sein. Das wird wirklich Day-to-Day, ob das was wird oder nicht. Da hat Anthony Weaver aber auch schon gesagt, das wird auf jeden Fall dann die Möglichkeit für Ethan Bonner und Storm Duck zumindest mehr Snaps zu bekommen. Also da kann man das zumindest schon mal sich so hinters Ohr schreiben, was das bedeuten würde, wenn Jalen Ramsey nicht spielt. Welche Spieler haben limitiert trainiert? Das heißt, manche Sachen konnten sie nicht mitmachen. Quinton Bell, unser Linebacker, mit einer Daumenverletzung. Aaron Brewer mit der Handverletzung. Dort sieht es aber positiv aus, also da geht man davon aus, dass er spielen wird. Also Limited Practice ist sowieso was, wo man sagen kann, ja, kommt auf den Spieler an, das kann was werden, muss aber nicht. Und gerade bei den Dolphins ist diese Liste einfach immer episch lang. Ich finde, ich bin jetzt schon wieder, dass ich
das sind, wie kann das sein, oder?
Also 12 oder 13, aber ja. Mehr als die Hälfte ist ja Veteran Rest Day. Das ist das Geile, weil... Ja,
ich find's trotzdem krass. Also wenn man gerade sich gegenüberstellt, bei Jackson steht da ein einziger drauf. Unser ist schon wieder... Wir haben doch die letzte Saison damit beendet, dass unser Injury Report so lang war, dass man nicht eine Seite öffnen kann. Es geht schon wieder so los. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist ja frustrierend.
Ja, das finde ich jetzt... Ich find's, also mich hat das tatsächlich ein bisschen amüsiert, weil Kendall Fuller hat limitiert trainiert, aber auch wegen Veteran Rest Day. Benito Jones hat Knieprobleme. David Long, limitiert trainiert, Veteran Rest Day. Jordan Poyer hat immer noch so leichte Daumenprobleme, aber Veteran Rest Day. Anthony Walker, leichte Knieprobleme, aber Veteran Rest Day. Vielleicht mache ich mir am besten so einen Knopf dafür. Das ist ja nur so, Veteran Rest Day. Veteran, ihr könnt das gerade nicht sehen, aber ich mache so eine ausufernde Handbewegung schon so, als würde ich so von oben auf so einen Knopf drücken. So, Veteran Rest Day. Malik Washington, Quadrizeps, also wenn bei Malik Washington jetzt schon Veteran Rest Day stehen würde, dann wüsste ich nicht mehr, was los ist. Und Full Practice, voll trainiert, trotz Knöchellidierung hat Javon Holland, unser Snowman.
Ab wann kann man den überhaupt kriegen, den Veteran Rest Day? Ab dem zweiten Jahr?
Vier? Ja, drei oder vier ist das, glaube ich.
Also Jalen Phillips gilt jetzt schon als Veteran, das finde ich eigentlich auch. Mhm.
Ja, es ist ja, ja vier. Ich meine, also, weil du hast ja auch, das geht nach Zugehörigkeit in der NFL, das hat ja auch was, wie ist denn die Regelung für die, eine NFL-Saison gilt als anerkannt, wenn man fünf Spiele gemacht hat? Da gibt's für das Practice Squad nämlich diese Regel. Und früher war das ja ganz strikt, da durfte ja gar kein Veteran da drauf sein vor Corona. Das hat man ja geändert. Und da gibt's die Definition. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher. Ich glaube, das sind tatsächlich drei Saisons mit mindestens fünf Spielen oder so und so viel. Also nagelt mich da nicht drauf fest. Das können, schauen wir nochmal nach. Aber dann kann man den Veteran Rest Day bekommen. Aber wir haben jetzt ja insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Spieler von 53 stehen auf dem Injury Report. Und da haben 7 von einem Veteran Rest Day, manche mit Lidierung, 3 Stück, aber 7 haben einen Veteran Rest Day. das amüsiert mich schon fast ein bisschen mehr. Und ja, also Veteran Rest Day ist das Motto der Dolphins. Ja, wahrscheinlich so alle, so am Mittwoch kommen so die Leute rein, so kaum einer beim Training, so, hä, was ist los? Ah, ist Veteran Rest Day. Ja, easy, ist kaum einer da. Warum auch? Ich meine, kurze Frage, hat Terran Armstead überhaupt mal trainiert?
Ich glaube, der trainiert nicht mehr. Ich weiß es auch nicht, nee.
Ich?
Bestimmt.
Weiß ich nicht. Vielleicht wisst ihr das auch. Also, ich war die ganze Zeit, hat Terran Armstead jetzt trainiert? Ich meine, es ist vermutlich vollkommen egal, ob Terran Armstead trainiert oder nicht, ja? Aber ich habe mich gerade echt gefragt, ob der mal Scrimmage vielleicht so ein bisschen mitgemacht. Aber schauen wir auch das, schauen wir vielleicht zum kommenden Spiel nochmal nach, weil da wird er auch den Veteran Rest Day haben, wenn er nicht verletzt ist. Aber das nur, entschuldigt bitte wirklich die Polemik. Bei Terran Armstead sei es mir aber bitte vergönnt, weil aus Gründen. Genau, das ist auf jeden Fall, ist das der Injury Report. Ich hoffe, dass ich diese Saison auch wieder dazu komme, zwischendurch einen Injury Report, also am Mittwoch, nee, am Samstag oder so einen Injury Report rauszuhauen, dass ihr da abgeholt seid, wer spielt oder wer nicht, vielleicht auch am Sonntagmorgen, je nachdem, wann ich wo wie Zeit habe oder auch unterwegs bin. Aber Micho, du möchtest auch ein Veteran Rest Day haben oder was los?
Ja, genau. Nee, ich möchte gerne Nestbeschmutzer spielen. Ich finde, an diesem Injury Report und dieses Thema Veteran Rest Day sieht man auch die Probleme unseres Kaders. Ich finde tatsächlich, so ein bisschen stimmt die Balance nicht. Wir haben sehr viele Spieler, die entweder aus letzter Saison oder aufgrund ihres Alters oder ihrer medizinischen Vorgeschichten tatsächlich dieses trainingsfrei brauchen. Und ja, natürlich ist es so, ein Spieler wie Terran Armstead, dem muss man nicht mehr zeigen, wie man blockt. Ja, dem muss man auch nicht erklären, was ein Snapcount ist. Aber nach meiner Erfahrung, und die ist jetzt nicht hochklassig oder so, gar keine Frage, aber nach meiner Erfahrung ist es schon so, dass man gerade in der O-Line oder generell als Spieler schon ein Gefühl dafür braucht, wie schnell ist zum Beispiel ein anderer Spieler. Das kann man von außen vielleicht sehen, aber das wirklich einzuschätzen und am eigenen Leib zu erleben und dann zu wissen, wie schnell muss ich laufen, wie schnell muss ich wohin, weil wann ist der Spieler, zum Beispiel Devon Achane, wann ist der wo auf dem Platz? Das ist das, was man im Training rausbekommt. Oder zum Beispiel, was macht Tua genau, wenn jetzt zum Beispiel Terran Armstead, Left Tackle, wenn der Right Guard quasi anscheinend den Block verpasst, was macht Tua? Kommt der eher zu meiner Seite, je nachdem welches Place? Das sind so Gefühlssachen. Klar gibt es Naturtalente, aber auch die müssen sich irgendwo auf die gegnerischen Spieler einstellen. Und oder nicht auf die gegnerischen Spieler, auf dieses Ganze einstellen. Und Veteran Rest Day führt ja dazu, wir schonen den Spieler, damit er uns am Spieltag zur Verfügung steht. Und das zeigt halt eben, das zeigt halt eben erstmal, wie schlecht sind eigentlich die Backups, wenn unsere Starter oder viele unserer eingeplanten Starter halt eben spielen müssen, weil sie trotz des, ja, trotz dieses Vorteils, den das tägliche Training bringt, besser sind als die Backups. Das ist das eine. Und zum anderen ist es, sind halt, man verzichtet nicht auf diesen Vorteil, wenn man nicht weiß, dass die Spieler es brauchen. Dann verzichtet man nicht auf diesen Vorteil. Und dass sie es brauchen, zeigt halt meiner Meinung nach ein Problem. Und wir haben es schon öfters gesagt, wir dürfen uns zum Ende der Saison nicht wundern, wenn quasi wir nur noch ganz wenig Starter zur Verfügung haben. Ich rede jetzt nicht von Jalen Phillips oder sowas. So eine Verletzung kann passieren und es ist vollkommen klar, dass man dann in der nächsten Saison langsam angeführt wird. Aber so ein Terron Armstead oder sowas oder auch ein Benito Jones und all sowas, das macht mir schon leichte Bauchschmerzen. Ich weiß, es ist nicht gravierend, aber da muss irgendwann mal was passieren. Auch von der Kader, ja, von der Kaderbalance her.
Ja gut, aber ich meine, dafür haben wir zum Beispiel Patrick Paul gedraftet. Es ist halt so, ich meine, da, die weiß ich nicht, mit der Kritik würde ich, ich finde das immer so ein bisschen schwierig, gerade diese Kritik, weil du kannst halt den Kader natürlich nicht breit genug aufstellen, dass du alles abcovern kannst. Ich denke, die Dolphins haben im Rahmen ihrer Möglichkeiten das nicht schlecht gemacht. Und der Kader befindet sich ja sowieso kurz, mehr oder weniger kurz vor einem Umbruch. Ja, dementsprechend denke ich, die Kritik ist fair, aber ich finde, das ist immer so ein bisschen, ja, Verletzung. Ich sag mal, wenn wir jetzt 5-mal Terron Armstead in der Line hätten, würde mich schon fragen, was da los ist, aber da kann man ja nicht so ganz drauf an. Und ich meine, wir haben ja zum Beispiel einen Isaiah Wynn auch noch auf IR. Dementsprechend muss man mal eh sehen, was da noch passiert diese Saison. So, jetzt haben wir über die Verletzungen oder die möglichen Verletzungen gesprochen. Der offenen Media am Donnerstag, also der Media-Portion für das Training der Dolphins, Jalen Ramsey wurde auch dort nicht gesichtet. Ja, da wird man gespannt sein, was das, was man so machen kann. Aber gerade einen Jalen Ramsey, den kannst du natürlich auch so immer mal wieder reinschmeißen. Vielleicht nicht dauerhaft, vielleicht aber ein Snap-Count, genauso wie Jalen Phillips auf einem Snap-Count sein wird. Das hat Viva auch schon gesagt, dass wir alle Edges spielen lassen werden. Also da kann man eigentlich von ausgehen, dass jeder D-Liner, der im Kader steht für einen Spieltag, auch Snaps sehen wird. Da gehe ich jetzt einfach von aus. Und damit sind wir eigentlich jetzt auch schon dann in der etwas tiefer gehenderen Analyse. Es gibt ja immer den wunderschönen Begriff der Keys to Win. Den würde ich heute definitiv so ein bisschen aufweichen, weil, also ich finde es immer Keys to Win, da kommt immer so, dass mehr oder weniger, ja, versucht man sich dann immer noch, jeder hat so 3 Punkte und in der Regel zieht man sich noch einen Punkt 4, also ist die zweite Person, zieht sich ein paar Sachen aus den Fingern. Und ich denke, man kann halt einfach eine Stärke-Schwächen-Analyse machen. Ja, also nicht ganz das SWOT, aber we got you covered. Genau. Michael ist vorhin schon damit angefangen. Michael, magst du da vielleicht denn einfach da weitermachen? Du hattest schon die D-Line und die Linebacker der Jacksonville Jaguars genannt, die ja sicherlich, würde ich auch sagen, eine der stärkeren oder vielleicht sogar die stärksten Units in diesem Team sind.
Ja, also D-Line sowieso. Kommt ja immer drauf an, wen man als Liner oder wen man als Linebacker sieht oder wie das Scheme dementsprechend ist. Ich halte unheimlich viel von Josh Allen. Ich meine, der wird als Outside-Linebacker gelistet. Ich weiß es gar nicht genau. Aber es wird darauf ankommen, wirklich die Line standzuhalten. Auf der anderen Seite, wenn ich mir die Defense der Jaguars angucke, haben sie genau einen Schwachpunkt, das ist die Secondary. Das heißt, im Grunde genommen müssen wir über die Line hinweg spielen können. Dann sollte da eher was möglich sein. Also wenn ich mir die Defense angucke, große Stärke Line, große Stärke Linebacker, größere Schwäche Secondary. Und bei der Offense ist es schwer zu sagen, aber ich glaube, und das wird halt immer wieder unterschätzt, die Offense ist in der Lage, konstant Yards zu produzieren. Nicht immer die großen Big Plays und nicht immer das Explosive, aber das wird die Spieler konsequent im wird die Jaguars konsequent im Spiel halten. Und ja, da ist die große Stärke natürlich der Quarterback. Ich finde auch die Running Backs mit Travis Etienne gerade im Passspiel nicht zu unterschätzen. Und da sieht man schon, da sind Spieler bei, wie gesagt, vielleicht nicht Top 10, aber halt eben dazwischen angesiedelt. Und die können uns wehtun. Auf keinen Fall dürfen wir es auf die leichte Schulter nehmen. Weil wenn ich mir irgendwie das in den Medien oder sowas angucke, wird das Spiel ja schon als gewonnen gesehen. Aber Thilo hatte, glaube ich, in seiner Prediction gesagt, dass wir das verlieren, dass wir dann 0-1 starten. So sehe ich das zumindest, was die Jaguars angeht.
Ja, genau. Ich habe das so vorher gesagt. Das sagt mir so ein bisschen mein durchweg negatives O-Line-Bauchgefühl. Ich habe halt tatsächlich wirklich ein bisschen die Befürchtung, dass wir da einfach gegen, du hast es richtig gesagt, gegen eine sehr gute Front mit Armstead, Heinz Allen und Trevon Walker ist dann immer noch so eine Wundertüte, dass wir da das erste Mal vor so eine Probe gestellt werden, die viele gar nicht so sehen als so groß. Natürlich, wir können mit der Offense und wir sollten mit der Offense dagegen halten. Ich bin halt wirklich gespannt zu sehen, wie die O-Line funktioniert und wie sie dagegen halten kann, ob sie hält, ob Mike McDaniel da so kreativ war, dass sie gar nicht halten muss, in Anführungsstrichen. Es ist so viel Quick Releases sind schnell raus, übers Running Game, was auch immer, dass es gar nicht zum Tragen kommt. Wir hatten in den letzten Jahren ja immer so ein bisschen die Meinung oder beziehungsweise es wurde ja auch bewiesen, dass in den ersten Spielen die Dolphins verrückte Dinge machen. Und die ersten 3-4 Wochen kann uns keiner groß stoppen. Dann kommt so ein kleines Down, dann geht's wieder hoch und leider am Ende sind wir dann entschlüsselt und verlieren in den Playoffs. Unter unterschiedlichen Gründen. Verletzungen waren da immer ein Hauptgrund noch mit. Ich hoffe einfach dieses Jahr, dass es ein bisschen anders wird. Das ist vielleicht mein Wunsch daraus. Wir müssen nicht starten wie die Feuerwehr. Dieser Sieg bringt uns im Dezember bzw. Januar gar nichts. Wir müssen in die Playoffs kommen, das ist klar. Und ich würde es mal einfach schön finden, wenn wir nicht starten wie die Feuerwehr und in Anführungsstrichen unsere Pulver verschießen und dann November, Dezember so ein bisschen einbrechen, sondern ein organischer Start. Und zu einem organischen Start wäre eine Niederlage für mich verkraftbar, in Anführungsstrichen, wenn man daraus die richtigen Schlüsse ziehen würde. Und das ist für mich immer noch ganz klar, wenn man merkt, nach Spiel 1, oh, ein Team mit ein bisschen Druck an der Front, da kommen wir nicht mit klar, dann machen wir halt noch was. Das würde ich als positiven Nebeneffekt sehen. Aber es kann genauso gut sein, wie wir es gegen die Chargers gesehen haben, dass es ein offensives Feuerwerk wird, ein Hin und Her. Und ich werde mich nicht dagegen verweigern, dass wir die Jaguars schlagen. Ich meine, ich war auch in London bei unserer tollen Niederlage damals. Das war schon auf gut Deutsch beschissen. Und so eine kleine Rechnung haben wir mit denen noch offen. Ich meine, das war in London, ich weiß gar nicht, haben wir 14-0 geführt? Ich glaube ja, ne? Und dann mit diesem Field Goal da zu verlieren, das war schon frustrierend. Von daher gern einen Sieg mitnehmen und wenn nicht, die richtigen Schlüsse daraus rausziehen. Wir können ja mal am Ende mal so überlegen, was für uns so eine Week One Overreaction wäre, egal in welche Richtung. Aber das Key-Matchup, um darauf zurückzukommen, ist für mich tatsächlich unsere O-Line gegen die Defensive Line beziehungsweise den Pass-Rush der Jaguars. Das ist für mich darauf, wo es ankommen wird, plus halt auch defensiv einfach zu sehen, was macht Weaver, wie sieht das defensiv alles aus, dass das offensiv hoffentlich funktioniert, da hat Mike McDaniel so viel Vorschusslorbeeren, dass wir das erwarten können, in Anführungsstrichen.
Ja gut, aber ich sag mal, wenn du sagst, dass wir das erwarten können, widerspricht das nicht dem, dass wir dann, also gehst ja eigentlich davon aus, dass die Jacksonville Jaguars unsere Offense durchaus stoppen kann.
Ja, das in gewissen Rahmen. Es kann aber natürlich auch genauso ein, was war es gegen die Chargers, ein 37-34 sein und der kleine eine Switch ist diesmal nicht für uns und wir verlieren das 34-37.
Okay, ne? Das wäre eine Möglichkeit.
Ja. Also, wie gesagt, ich bin da auch sehr zwiegespalten, ob das so kommt. Denn auch mein anderes Bauchgefühl sagt, man hat irgendwie nur eins, aber sagt auch, ja, das wird offensiv. Warum soll das nicht klicken? Warum nicht? Es ist alles da, ne? Aber der Pass Rush, die Defensive Front, macht mir Bauchschmerzen. Und ich kann mir vorstellen, dass wir da einfach Probleme bekommen, die wir so noch gar nicht sehen. Hoffe natürlich, dass dieses negative Gequatsche völlig falsch ist und die O-Line einfach Montag überhaupt kein Faktor war. Das wäre natürlich das Schönste. Absolut.
Das könnte passieren, aber Micho, du möchtest da einhaken.
Ja, und jetzt habe ich, glaube ich, fast schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. ja, genau. Ich würde in der Beziehung noch sagen, klar, Defense der Jaguars ist da eigentlich das Prunkstück. Ich glaube aber tatsächlich, dass es weniger auf unsere Offense ankommen wird als unsere Defense. Weil ich wage zu bezweifeln, dass unsere O-Line dauerhaft die Front der Jacksonville Jaguars stoppen kann. Das wird allerdings deutlich nachlassen, wenn wir die Offense der Jaguars stoppen können. Weil dann glaube ich, dass unsere Offense potent genug ist, um auch 3 Touchdowns wegzuziehen. Und ich glaube, dann wird allein schon aus Frustgründen oder sowas, beziehungsweise dann wird man das Spiel nicht direkt verloren geben, aber man wird vorsichtiger sein, der Druck wird vielleicht ein bisschen nachlassen und dann hätten wir das Spiel eher drin. Aber wenn die Jaguars die ganze Zeit mit der Offense das Gefühl haben, ja, wir können zum Beispiel 7 Minuten von der Uhr nehmen und am Ende scoren und dann scoret Miami innerhalb von 2 Minuten, aber wir haben wieder 7 Minuten und scoren, dann sitze ich ständig in ein oder 2 Scores Reichweite. Und solange das so ist, werden die uns alles entgegenschmeißen, was nur geht. Das heißt, es muss früh genug die Offense der Jaguars gestoppt werden, um dementsprechend, und das heißt, es kommt auf unsere Defense an. So. Und jetzt kommt nämlich der nächste Punkt. Ich glaube, dass es vor allen Dingen auf unsere Inside-Linebacker ankommen wird. Weil tatsächlich, da liegen auch Stärken von Trevor Lawrence. Und wenn ich das richtig auch sehe, auch mit Tight Ends und sowas, da haben wir da schon, wäre das da, wo, ja, wie soll ich das sagen, wo uns die Jaguars attackieren. Und das ist genau auch unsere Schwachstelle in der Defense. Und ja, das sehe ich tatsächlich als gefährlich an.
Okay, bleiben wir erstmal nochmal ganz kurz, bevor das so ein großes Kuddelmuddel wird. Wir haben zwar schon einige Sachen aus der Offense angesprochen, der Jacksonville Jaguars, aber bleiben wir nochmal einfach ein bisschen bei dem Duell der Dolphins Offense gegen die Defense der Jacksonville Jaguars. Ich meine, die Jacksonville Jaguars haben halt mit Olukon und mit Devin Lloyd 2 starke Linebacker, da wollte ich jetzt gerade noch eingehen, gerade Devin Lloyd gegen den Lauf. Da bin ich sehr gespannt, wie Devin Lloyd gegen das, was die Dolphins dort machen werden. Und da darf man natürlich gespannt sein. Jetzt denkt sich jeder so, oh mein Gott, gute Defense, gute D-Line, die uns unter Druck setzen. Wir, die Linebacker sind gut. Ja, es hat seine Gründe, warum Savage und Darby geholt wurden. Und das ist eben, weil das Defensive Backfield nicht ganz so stark ist. Ja, man hat die beiden. Dazu hat man Tyson Campbell, der Zweitrunden-Pick aus 2021, der durchschnittlich ist. Dazu gibt es aktuell, der auch starten würde, der Antonio Johnson, der vermutlich im Nickel spielen wird, was gegen die Dolphins häufiger der Fall sein wird. Also ich denke nicht, dass die Jacksonville Jaguars, und das ist ein allgemeines Thema für die NFL, ich glaube, und da gehe ich mit einigen Experten mit, ich glaube, dass Devin Achane diese Saison sehr viel auch im Passing Game eingesetzt wird. Und ich glaube auch, dass er aus dem Backfield dann oft erst an die Linie geht, was Mismatches kreiert. Weil im Prinzip kannst du sowieso keinen dagegen anstellen. Das ist gegen Hill, Waddle und Achane. Aber du kannst keinen Linebacker gegen Achane aufstellen. Ja, der muss an der Line quasi in den Boden arbeiten. Ansonsten ist das Duell verloren. Aber da sind die Jacksonville Jaguars schwächer aufgestellt. Natürlich, sie haben einen der besten Safeties mit Andre Sisko. Das sage ich aber nur, weil ich einen riesen Draft-Crush auf den hatte und ja, das war, der spielt durchschnittlich, der spielt ein bisschen schwächer, als ich ihn eingeschätzt habe. Der ist damals in die dritte Runde gefallen. Ich hatte ihn Ende oder Anfang zweite Runde damals. Aber genau, das sei die Defense. Und da kann unsere Offense, wir haben schon darüber gesprochen, über die O-Line. Ja, und gerade Allen gegen Armstead wird ein krasses Duell sein. Und dann wird man sehen, wie die Dolphins mit Armstead und mit Walker umgehen. Walker, der First-Round-Pick aus dem letzten Jahr, das war ja der, aus dem 2022, der First-Overall-Pick, und das ist nicht gut gealtert bisher, und da sollte Austin Jackson die Oberhand haben, meiner Meinung nach. Es sei denn natürlich, es ist irgendwas anderes passiert, schauen wir uns das an. Aber mit unserer Offense, ja, mit den Wide Receivern und dem Speed, den wir haben, sollte es hier, und das ist halt das, was Micho gerade auch scoren innerhalb von 2 Minuten, ich glaube, dass die Dolphins eine nicht kleine Yards-per-Play-Zahl am Ende des Spiels haben werden. Und eine interessante Sache wird auch sein, da hat Thilo uns vor der Show schon drauf aufmerksam gemacht, die Dolphins haben als Tight End Nummer 1 Durham Smythe auf ihrem Depth-Chart stehen und auf Tight End 2 haben die Dolphins Julian Hill stehen. Jetzt fragt man sich, ja, was ist denn mit Jonnu Smith und Tanner Connor? Ja, Jonnu Smith ist Fullback Nummer 2, Tanner Connor Fullback Nummer 3. Ich habe ja letzte Woche schon gesagt, dass die Kreativität, und das habe ich auch im RTL-NFL-Radio, übrigens da war ich auch zu Gast, die Folgen könnt ihr nachhören, weil da habe ich auch über die Kreativität gesprochen. Das ist etwas, kein Player, aber das ist etwas to watch bei den Dolphins. Was die Dolphins mit Jonnu Smith machen werden, ich glaube, das wird super cool, weil der wird eine Allzweckwaffe werden und das sollte man beobachten. Aber er ist als Fullback Nummer 2 gelistet, super interessant. Ich glaube, dass er nicht so viel als Fullback spielen wird. Oder Thilo, bemisst du dem mehr bei?
Ich war total überrascht und konnte mir da gar nichts so drunter vorstellen. Ich weiß auch gar nicht, warum man das macht. Also du hast ja auch schon im Vorgespräch gesagt, muss man ihn jetzt so aufstellen? Warum führt man ihn so auf? Ich kann mir keinen Reim draus machen. Das ist das Schöne, wenn eine NFL-Saison startet. Wir stochern alle im Nebel. Es ist auf jeden Fall spannend zu sehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt auf einmal da irgendwie als Fullback ist. Ich würde auch sagen, damit sind wir völlig unique, ne? Ich gehe jetzt gleich mal in langer Weile alle Depth-Charts durch. Ich glaube, es gibt kein Team, wo mehr als ein Fullback geführt ist, wenn überhaupt ein Fullback geführt ist. Jetzt haben wir 3 geführt. Das ist ja Wahnsinn. Verrückt. Nee, was damit passiert, ich weiß es nicht. Wir sind gespannt. Vielleicht ist das ja ein neues, verrücktes System, was da uns erwartet. Aber vorstellen kann ich mir nichts. Das macht das Ganze so schön und spannend.
Ja, da gehe ich mit. Gut, gibt es von euch noch etwas, was ihr zum Duell der Dolphins Offense gegen die Jacksonville Jaguars Defense anbringen möchtet?
Ich bin gespannt drauf, wer jetzt Receiver Nummer 3 wird, ob es den überhaupt gibt. Also in unserem System, wie oft wir mit 3 Receiver rausgehen werden, wer es dann ist. Auch wieder die Snap-Zahlen verteilt sind. Jalen Waddle war ja auch noch ein bisschen angeschlagen. Da bin ich gespannt, ob Braxton Berrios tatsächlich nur der Returner sein wird und wie auch dieses Return-Game dann aussieht. Aber über Special Teams können wir ja nochmal kurz sprechen. Dann aber tatsächlich, wie offensiv Nummer 3 ist es Malik Washington oder Grant Dubose tatsächlich. Da bin ich gespannt drauf, ob wir überhaupt mal mit 3 Receivern halt spielen oder ob das einfach gerade wegen der Fullback-Position einfach tatsächlich hinten drüber fällt und wir ganz viel 22 und 21 Personal sehen und 11 Personal eigentlich so gut wie gar nicht.
Wunderbar.
Ja, ich bin auf Scheme zum Beispiel total gespannt. Denn wenn wir schon sehen, dass die D-Line gegen unsere O-Line ein Mismatch ist, dann wird das auch Mike McDaniel sehen. Und dementsprechend ist die Frage, ich habe ja gerade eben gesagt, von wegen, wir müssen eigentlich die Secondary attackieren. Das erfordert, dass Tua den Ball eigentlich ein bisschen länger hält. Oder aber, dass wir über den extremen Speed halt eben die D-Line und das Linebacker-Level überlaufen. Oder aber, das erfordert halt eben tatsächlich wiederum was Schematisches, wo man Tua vielleicht in Bewegung bringt, in Rollouts. Und ich sag das schon, ich habe das am Anfang gesagt, eine Stärke von Tua ist eigentlich, dass er aus der Bewegung akkurat werfen kann. Er bringt die, er hat dann nicht den Mega-Arm, um aus der Bewegung akkurat 60 Yards übers Feld zu werfen oder so. Das ist ja das, was oft bemängelt wird. Aber das kann auch ein Joe Burrow nicht, um es mal ganz klar zu sagen. Und das sind sowieso riskante Pässe, das will man eigentlich nicht. Was Tua aber kann, ist ein Rollout machen, damit die Defense in Bewegung bringen und durcheinander bringen und dann einen sehr akkuraten kurzen Pass aus der Bewegung herausspielen. Das haben wir in der letzten Saison leider relativ wenig gesehen. Da war Tua, wenn er in Bewegung war, in der Regel auf der Flucht. Vielleicht sehen wir diesmal, und da würde ich drauf tippen, sogar gegen die Jaguars, dass wir schematisch mehr Rollouts sehen und Tua dann aus der Bewegung werfen sehen. Und da bin ich tatsächlich gespannt drauf.
Subi, damit gehen wir dann über. Da hast du mich ja auch schon so ein bisschen...
Ja, mea maxima culpa. Ich bitte um harte und gerechte Bestrafung.
Dafür darfst du jetzt anfangen.
Oh, ja. Ja, wie gesagt, Offense, man hat jetzt das Gefühl, das sind jetzt nicht die riesigen Namen, die sie da haben, aber natürlich neben Evan Engram... Quatsch, neben Trevor Lawrence spricht halt vor allen Dingen Evan Engram ins Auge, ein guter Receiving-Tight-End, der tatsächlich genau dort spielt, wo unser Schwachpunkt ist, nämlich auf dem Linebacker-Level. Christian Kirk ist ein sehr solider Receiver, der immer wieder dementsprechend die Zahlen auflegen kann. Dann haben wir noch Gabe Davis, einfach nur ein großes Versprechen, aber auch er kann eventuell mal wehtun. Und das sind so die Player to watch, würde ich sagen, in der Offense. Natürlich kann man noch gucken, Travis Etienne, Travis Etienne ist es vor allen Dingen, wo man noch drauf aufpassen kann. Das heißt, sie haben schon so ein paar kleine Playmaker. Gerade was das Passspiel angeht, gerade was das Linebacker-Level angeht. Und wie ich gerade eben schon gesagt habe, man muss verhindern, dass die Jaguars immer irgendwie 4 Yards, 2 Yards, 4 Yards machen. 2 Yards laufen, 2 Yards laufen, 6 Yards Passspiel und immer so ein Stück und dann viel Zeit von der Uhr nehmen. Dass unsere Defense quasi dadurch auch müde spielen auf der einen Seite, während wir immer schnell scoren oder sowas, sie aber in Reichweite bleiben. Und das müssen wir verhindern, denn das können sie. Sie können auch versuchen aufzudrehen, klar, das können sie auch, da haben sie aber nicht ganz so gute Chancen. Und wie ich gerade eben schon mal gesagt habe, kommt es darauf an, die Offense dementsprechend mehrfach so früh zu stoppen, dass sie außer Reichweite kommen. Weil dann werden sie auch gezwungen zu werfen. Beziehungsweise vor allen Dingen, dann werden sie gezwungen, schneller zu scoren. Das liegt ihnen nicht so. Und dann zwingt man sie natürlich zu Fehlern und dann ergibt eins das andere. Und ich glaube, den Rest kann ich mir dann dementsprechend sparen von der Erklärung her. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine.
Ja, ich denke, da kann man sich schon durchaus was vorstellen. Thilo, was hast du zu diesem Duell unserer Defense gegen deren Offense zu sagen?
Ich bin da vor allen Dingen gespannt auf unseren Pass Rush. Also, wie macht sich im ersten Spiel Chop Robinson? Er wird durch den Abgang, beziehungsweise Abgang ist es ja gar nicht, das Retirement von Chuck Barrett, wird er Starter sein. Auf welchem Snap-Count ist Jalen Phillips? Wie sieht das aus? Ich hoffe, dass da Jalen Phillips nicht in Anführungsstrichen verheizt wird. Chop Robinson ist jetzt in der Position, dass er mehr Snaps beziehungsweise eine größere Rolle bekommen soll, als ihm wahrscheinlich vor der Saison angedacht war. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da ein Emmanuel Ogba jetzt so viel Impact hat. Er ist da, das ist auch gut. Ich hatte ja mal gesagt, glaube ich, vor 2 Wochen, ich erwarte fast eher, dass wir da noch irgendwas machen auf Outside Linebacker. Haben wir jetzt nicht gemacht. Dann ist halt die Frage, was passiert mit einem Muhammad Kamara? Kann der tatsächlich ein bisschen übernehmen für Jalen Phillips? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Phillips da annähernd auf eine hohe Snapzahl einfach kommt durch die Verletzung. Und dann muss man gucken, ist Outside die Line der Jaguars eher die Schwäche? Also Inside hatte ich ja schon gesagt, finde ich das durchaus solide. Outside hat man da Cam Robinson, der ist für mich immer so ein Tackle gewesen. Ja, also ich bin froh, wenn der nicht bei uns spielen würde. Und auf der anderen Seite Anton Harrison ist für mich auch jemand. Also da geht was. Da bin ich tatsächlich gespannt, wie das aussieht. Und dann gerade Calais Campbell, der war ja ein wichtiges Teil damals mit, auch mit Jalen Ramsey bei Saxonville, ne? Das ist jetzt ja schon, hat man wieder das vergessen, dass das, dass die da eigentlich ihre Karriere so richtig ins Wanken gebracht haben, beziehungsweise zum Rollen. Ramsey und Campbell. Bin ich gespannt, wie es da aussieht einfach. Also das ganze defensive System unter Anthony Weaver, wie es wird gegen eine Offense, das hat Micho schon richtig gesagt. Das ist eine durchaus patente Offense, die scoren kann. Sie ist jetzt nicht für das Highscoring berühmt und auch nicht für, sage ich mal, die Big Plays berüchtigt, aber es ist ein schöner Test. Ich finde, das ist ein ganz schöner Start. Man startet da jetzt nicht irgendwie gegen, ich nenne es despektierlich, das soll man NFL natürlich nicht machen, gegen ein Team wie zum Beispiel die Patriots, wo man offensiv nicht so viel erwartet. Aber es sind Gott sei Dank auch nicht gerade am Anfang die Chiefs oder die 49ers, sondern es ist so ein Team, was irgendwie im Mittelfeld sich bewegt offensiv. Und da bin ich sehr gespannt, wie flexibel unsere Defense gerade in der Front ist, wie sich die Rookies mit Kamara und dann vor allen Dingen Chop Robinson machen und wie die neuen Spieler einfach in das ganze System eingeführt werden. Wir müssen ja schon mal sagen, wir haben sehr viele neue Starter, wenn wir mal so durchgehen, können da 6 bis 7 neue Starter defensiv bei uns morgen beziehungsweise am Sonntag spielen. Da bin ich schon gespannt drauf, wie sich das Ganze so zusammenfügt. Und sollte dann Jalen Ramsey wirklich nicht spielen, ja, dann kann man ja fast davon ausgehen, dass Nick Needham in den Kader hochgezogen wird. Kendall Fuller ist dann der Nummer 1 Corner, beziehungsweise wenn Jalen Ramsey nicht eben Slot agieren würde, wo es im Moment nach eigentlich nicht aussieht, bin ich gespannt, ob dann ein Storm Duck tatsächlich Starting Snaps bekommt. Da kann man auf jeden Fall gespannt drauf sein, wie da die defensiven Ideen aussehen gegen eine Offense, die durchaus potent ist. Also, um es zusammenzufassen, wir sind wieder bei den Lions. Unsere Line, unser Pass Rush gegen deren O-Line ist für mich so auf der anderen Seite ein Key-Matchup, wo ich sehr gespannt drauf bin, wie sich gerade da Robinson und auch Kamara schlagen werden.
Ja, dieser Disrespect einfach gegen Ethan Bonner, ich kann ihn nicht ertragen.
Ja, tut mir leid.
Na, aber ich denke tatsächlich, Ethan Bonner wird outside starten, wenn Kohu in den Slot drückt. Ich denke aber, Ramsey würde sehr, sehr viel rumgeschoben werden, sodass Ethan Bonner sowieso auch Outside-Snaps bekommt. Ich glaube, dass Ethan Bonner in der Rotation auf jeden Fall mit drin ist. Und ich muss auch ehrlich sagen, es ist scheißegal. Ich glaube, Kendall Fuller kann es mit jedem dieser Wide Receiver One-on-One aufnehmen. Ja, egal, ob es Davis, Kirk Cousins, wollte ich schon sagen, Christian Kirk ist, oder eben Thomas Jr. Das sollte eigentlich funktionieren. Ich bin ein bisschen gespannt, wie das jetzt wie die D-Line mit den Linebacker zusammen funktioniert und wie auch die Kommunikation allgemein in der Defense ist, weil das war ja ein Thema, was letztes Jahr so ein bisschen immer mal wieder für auch Diskussionen gesorgt hat, wie kommuniziert wurde. Es gab immer wieder über die ganze Saison Kommunikationsprobleme, ja, wo es immer wieder Blows gab, die entweder Third Downs zur Conversion geführt haben oder wo es dann halt einfach Big Plays gab, die zu Touchdowns geführt haben. Das ist uns letztes Jahr immer wieder passiert, auch wenn die Defense overall gut war. Das war aber eine der schwächeren Sachen. Und dementsprechend ist das etwas, wo ich sage, jo, da bin ich gespannt, wie Javon Holland, Jordan Poyer, wie das funktioniert im Zusammenspiel mit der Unit nach vorne. Das wird wirklich sehr, sehr interessant. Und ich glaube, dass die Dolphins gerade über Edge mit Chop Robinson, mit Jalen Phillips einfach auch Chancen kreieren werden mit Kamara. Ich glaube, dass der Speed gerade über die rechte Seite, da muss man schauen, wie Brandon Scherf, das ist der Right Guard, wie der Harrison, das ist der Right Tackle, wie der den unterstützt. Ich meine, Harrison, das war letztes Jahr ein First-Round-Pick der Jacksonville Jaguars. Das ist immer noch ein guter Spieler, aber der hatte halt auch letztes Jahr einfach nicht die beste Saison. Ja, das muss man auch offen einfach mal so aussprechen. Der hat halt auf Right Tackle gespielt, der hat insgesamt 27 Pressure zugelassen, 5 Sacks und das wurde zwar besser gegen Ende der Saison, aber gegen Ende der Saison hat man aber halt auch gegen Buccaneers gegen Tampa und gegen die Titans gespielt. Das war jetzt nicht so die Erleuchtung. Aber gerade wo es dann gegen härtere Gegner ging, wurde es dünne. Also da sehe ich definitiv Angriffspunkte auch auf unserer Seite. Und mit dem neuen Scheme und gerade weil Weaver ja auch D-Line-Coach war lange Zeit, erwarte ich mir da auch ein bisschen Druck, Kreativität, also immer mal ein Stun oder so. Also wenn die Spieler nicht in das Gap rushen oder auf die Spieler rushen, wo sie dann am Anfang der Snaps sich aufstellen. Ich denke, das ist auf jeden Fall etwas, was zu beobachten sein wird. Und dann würde ich tatsächlich jetzt noch übergehen zum Special Teams. Und da eigentlich tatsächlich die Frage stellen, glaubt ihr, also bei dem Spiel der Dolphins gerne, dass wir beim Special Teams, dass es dort sogar ein Special Teams Touchdown oder dass wir dort einige Big Plays auch aufgrund der neuen Kick-Return-Regel sehen werden, Thilo?
Ich muss jetzt Asche auf mein Haupt zugeben, ich habe sehr wenig Preseason gesehen, wirklich live, ein paar Highlights. Und was ich da so mitgenommen habe, war wenig. Also man hat ja viel erwartet durch die neue Regelveränderung tatsächlich und so spektakulär und so viel passiert ist dann irgendwie gar nicht. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wurde alles zurückgehalten? Haben sich die Special-Team-Koordinatoren ihre besten Trickzüge so irgendwie noch im Keller und das kommt alles noch? Oder wenn es dann wirklich mit den Startern losgeht, sorgt es noch mehr für Verwirrung, war alles Neues? Ich rechne schon damit, dass es einfach natürlich, es wird anders sein, es wird auch viel passieren, wo man einfach nicht mehr mit erwartet. Und es ist einfach ein ganz neuer Ablauf, den man so nicht hatte und der einfach Zeit braucht. Für den ersten Spieltag erwarte ich mir natürlich dann noch den am meisten Impact, denn das ist neu, da wird viel passieren. Ob jetzt etwas passiert, das kann ich gar nicht so sagen. Also natürlich, wir haben mit Braxton Berrios jemanden, der das kann. Und unser Special Team auf der anderen Seite war jetzt im letzten Jahr nicht so herausragend. Von daher will ich mal hoffen, dass wir keinen Touchdown gegen uns sehen. Und ich meine, offensiv, warum nicht? Kann man immer gerne mal mitnehmen. Konkrete Erwartungen habe ich nicht, weil ich zu wenig bisher davon gesehen habe. Deswegen lasse ich mich einfach überraschen. Es wird auf jeden Fall wild werden, wenn man über den ganzen Spieltag schauen wird. Und ich bin mal gespannt, heute Nacht wird es vielleicht auch schon was geben, so dass man ein bisschen mehr im Sonntag dann hat, was man so mitnehmen kann. Wir haben hier noch das Packers-Spiel davor. Ich glaube, da müssen wir uns überraschen lassen. So ganz konkret, wir können das auch nicht mit dem ELF-Kickoff vergleichen. Der ist zwar theoretisch der gleiche, aber das Spielermaterial, Grüße an ZDF, ist einfach anders. Von daher, lass uns da mal überraschen.
Puh. Ja, hat er den Kröger gemacht. Auf jeden Fall, ja, das, also ich bin auch gespannt. Und Micho, deine Einschätzung, glaubst du, dass die Dolphins mit ihrem Special Team scoren werden oder einen Score gegen sich bekommen, gerade hinsichtlich der neuen Kickoff-Regel?
Boah, es würde mich gar nicht wundern, wenn beides passiert. Nice. Aus einem Grund, weil wir einfach Spieler haben, die tatsächlich für Kickoff und Punt Returns geeignet sind, wie sonst noch was. Auf der anderen Seite glaube ich, dass einer unserer größten Schwachpunkte mit unser Panther ist. Und das habe ich ja auch in der Prediction mit gesagt. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir da auch dementsprechend dann mal einen eingeschenkt bekommen. Leider.
Ah, Bailey regelt. Der knallt einfach immer jetzt richtig perfekt hinten rein. Bis kurz vor die Endzone. Das wird Bailey regeln. Eine Frage, bevor wir jetzt in den Bereich der Tipps kommen und so weiter. Und zwar im RTL-NFL-Radio hat Kutsche mir die Frage gestellt, was sind so die Players to watch bei den Dolphins? Und meine erste Reaktion im Kopf war, Players to watch, das ist doch eigentlich immer was, wo man jetzt im ersten Moment nicht so drauf zuschlägt, weil wenn du Players to watch sagst, jeder kennt die Players to watch der Dolphins in der Offense und der Defense. Also Jalen Waddle, Tyreek Hill, Tua, Devin Achan, Jalen Ramsey, Jalen Phillips, Jalen Waddle, Javon Holland. Ich war im Jalen einfach so drin, dass ich dann noch den dritten Jalen nennen musste. Was sind für euch so Players to watch bei den Dolphins, Micho?
Tatsächlich, klar, man hat diese üblichen Player, aber es gibt zwei, auf die ich besonders gespannt bin. Das ist einmal Kamara in der Defense tatsächlich, weil ich glaube, dass er stark unterschätzt wird. Und das ist tatsächlich Jalen White, weil ja, Devin A-Chain hat, ich habe ja auch die Bold Prediction gemacht hier, Adrian Frank hat diese Prediction gemacht von wegen 2000 Scrimmage Yards und so weiter und so fort. Alles gut, alles möglich. Aber er muss ja erstmal beweisen, dass er verfügbar bleibt. Und wenn er das nicht tut, muss ihn Jalen White ersetzen. Das heißt, das sind die beiden Player, auf die ich vor allen Dingen gucken werde.
Ja, ich denke, was Running Snaps angeht, werden alle so ein bisschen auf einem Snap-Count sein. Also Raheem Mostert, Devin A-Chain und dadurch hat Jalen Wright vermutlich die Möglichkeit. Tilo, Players to Watch.
Ja, erstmal vielen Dank. Das mit den 2000 Scrimmage Yards, das war ich und nicht Adrian Franke. Ich fühle mich geehrt.
Aber Adrian Franke hat es auch gemacht.
Auch? Ja, das auch. Ist ja unglaublich. Den werde ich erstmal gleich, also das triggert mich jetzt ja. Den werde ich gleich voll pöbeln bei
das
Twitter.
War in der Folge, die heute am Donnerstag rausgekommen ist, also. War das, das war so.
Das ist ja eine Frechheit.
Devin A-Chain, 2000 Scrimmage Yards. Er hat so ein bisschen aufgebaut, ne, so, ja, Allen, also weil er Allen halt, entschuldigt jetzt Spoiler Alert ein bisschen zu Downside Talk, weil Braylon Allen hat er so als Offensive Player of the Year, weil viele Yards und dann kam diese Devin A-Chain und das war Christophs Reaktion war so, hä, wie viel hatte Christian McCaffrey denn letztes Jahr? Ja, etwas über 2000, sagt Adrian. Ach so, ist ja also gar kein, ist ja easy Ding, easy Ding. Ja, also da bist du nicht alleine, sondern Adrian hat quasi nachgezogen.
Mhm. Also Players to Watch, willst du das für die ganze Saison haben oder für das Spiel konkret? Ich finde, das ist ein kleiner Unterschied tatsächlich so, wenn wir ein bisschen über den Tellerrand schauen müssen. Was ist es dir?
Nee, es ging um die Saison.
Um die Saison, okay. Mhm. Tja, die Namen sind jetzt eigentlich schon alle gefallen. Also, wenn ich noch was anderes sagen müsste, dann würde mich tatsächlich Zach Sieler, würde ich da nennen. Zach Sieler war immer so in den letzten Jahren irgendwie in der breiten Öffentlichkeit außerhalb, oder ich würde auch sagen, selbst in der Dolphins Bubble war er jetzt nicht, ist nicht die große, der große Name. Hatte aber überragende Zahlen, war, wenn man mal auf das PFF-Ranking am Ende des Jahres guckt, immer ein Top 10 Defensive Tackle. Jetzt ist Wilkins weg und er soll so damit der Anker sein. Da bin ich sehr gespannt, ob er das ausfüllen kann, ob er profitiert hat von einem überragenden Nebenmann oder ob er jetzt zeigen kann, dass er diese in Anführungsstrichen Nummer 1 sein kann. Also Zach Sieler würde ich da nennen. Das ist vielleicht jemand, den man nicht halt sofort nennt. Und dann Players to Watch. Ja, ich bin gespannt darauf, welche Rolle auch ein großer Name, aber welche wirkliche Rolle ein OBJ hat. Der war mal der große Nummer 1 Receiver, dann ist er ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Ich glaube, letztes Jahr hatte er immer noch seine gut 550 oder 600 Yards, das weiß ich jetzt gar nicht auf dem Stegreif, aber auch als Nummer 2 bei den Ravens. Und ich bin tatsächlich gespannt, welche Rolle er bei uns finden wird. Wird er dann eine klassische Nummer 3 sehen, wir wegen OBJ mehr 11 Personnel, oder ist er einfach nur in Anführungsstrichen der Rotationsspieler, um Waddle und um Hill einfach mal eine Pause zu geben, die sie dann auch brauchen. Ja, das hat man am Ende letztes Jahr gesehen. Beide waren in Anführungsstrichen durch. Also ist OBJ entweder jemand, der Lücken füllt, oder öffnet er das System Mike McDaniel auf die nächste Ebene? Das ist, würde ich im Offensiv formulieren. Da bin ich sehr gespannt drauf und hoffe, dass wir da vielleicht, naja, ich könnte mir vorstellen, dass wir OBJ erst nach der Bye Week zurückbringen, weil die so früh ist, dass wir da tatsächlich vielleicht offensiv nochmal was ganz Neues sehen und OBJ dieses berühmte Puzzleteil ist, der das öffnet. Denn ich kann mir durchaus vorstellen, dass er als Nummer 3 Receiver das könnte einige Defenses schon vor ordentliche Probleme stellen.
Ja, das denke ich auch. Und das sind auf jeden Fall nochmal spannende Antworten. Weil ich fand die Frage an sich spannend, gerade für die Dolphins, weil das ist jetzt nicht so, boah, die haben so viele neue Spieler oder irgendwie hat sich was angekündigt. Man hat natürlich Kollege Meyer in der O-Line als Backup, wo vielleicht, je nachdem, wer verletzt ist, dass der spielt als UDFA. Oder eben Storm Duck. Und ansonsten habe ich auch die Channing Tindall. Natürlich, Hype. Der Hype ist real. So, wir haben jetzt sehr viel über das Spiel gesprochen, über die Stärken und die Schwächen, wo trifft Stärke auf Schwäche und so weiter und so fort. Ich glaube, damit brauchen wir keine Keys to Win mehr, weil ich glaube, es ist klar, was die Dolphins machen sollten oder was die Dolphins eben nicht machen sollten, wo es die Stärken und wo es die Schwächen gibt. Und natürlich sollte man mit den eigenen Stärken versuchen, die Schwächen zu übertünchen. Damit, wir haben immer noch das Superspiel gehabt, Grapple Player. Ich würde das trotz dessen, dass wir jetzt keinen Gast oder keine Gästin haben, würde ich das trotzdem gerne mit euch spielen. Und Thilo, welchen Spieler von den Jacksonville Jaguars würdest du gerne bei den Dolphins haben?
Dann würde ich Josh Hines Elle nehmen. Ja.
Okay. Micho?
Puh, das wäre meine Wahl gewesen. Jetzt muss ich tatsächlich noch mal in den Roster gucken.
Sonst nimm du den und ich habe was anderes, Micho.
Nee, ich guck schon. Ich finde noch was, was.
Das hier wie auf dem Bazar, ja. Ne?
So. Ja, eben. Also du warst zuerst dran, du hast ihn genommen und ich hätte dann irgendwie eine Alternative gebraucht. Okay.
Mensch, dann, gibt's ja nicht.
Dann gucke ich jetzt einfach mal auf die ganze Stelle. Dann lasse ich Rico mal den Vortritt, weil ich finde mit Sicherheit dann zwei Sachen.
Das ist doch hervorragend. Ich hatte ja letztes Jahr diesen Kick mit den Wide Receivern, das lassen wir jetzt mal, weil ich glaube, das habe ich jetzt genügend getan. Josh Allen und Trayvon Walker wären natürlich hier so, Trayvon Walker eigentlich weniger, aber wären natürlich Möglichkeiten, aber ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, aber es geht auf jeden Fall in die O-Line rein. Ob es hier mit Schmoor ist, man könnte natürlich über Brent Scherf sprechen, Right Guard, das finde ich sehr appealen. Oder Ezra Cleveland, der auch auf Center spielen könnte, aber der Left Guard spielt. Der hat mir nochmal so einen Spieler, der quasi beides kann. Und ich würde daher mit einfach Brent Scherf, der ist auch schon sehr, sehr lange dabei. Und so ältere Herren dann nochmal so einen schönen Abend gönnen in ihrer NFL-Karriere und den Super Bowl zu gewinnen. Ich glaube, das hätte Brent Scherf verdient. Dementsprechend gehe ich einfach mit Brandon Scherf. Micho.
So, ja, ich habe eigentlich jemanden gefunden gehabt, der ist mir gerade eben so, und zwar nehme ich den diesjährigen Rookie, Mason Smith. Was ich so in meiner Recherche gelesen habe, ich gebe zu, ich habe ihn nicht spielen sehen, ist es ein sehr flexibel einsetzbarer Defensive Tackle. Der könnte uns vorne an der Front noch stark verstärken und deswegen würde ich ihn wählen. Aber tatsächlich ist es so, es ist ein ausgeglichener Kader, aber es ist insgesamt ein ausgeglichener Kader, den ich schlechter sehe als uns. Und von daher, ja, ist es fast schon egal, wenn man dann so die Highlights rausgepickt hat.
Ja, das, also nicht jeder Kader kann natürlich so gespickt sein, wie es unserer ist. Ich finde es schon spannend. Ich glaube, beim letzten Mal, als wir gegen die Jaguars gespielt haben, haben wir alle war viel bei Trevor Lawrence. Aber damit kommen wir jetzt auch zu den Tipps und auch da wie letztes Jahr oder letzten zwei Jahren. Okay, Micho sorgt hier für den ultimativen Einspieler. Und zwar, wir sprechen wieder über den wir sprechen über das Over-Under. Das ist das, was ich sagen wollte. Und wir sprechen über die Differenz zwischen den beiden, also den Spread. Das sind die Sachen, die wir immer tippen. Und ich gebe euch natürlich hier auch immer, was der Markt so hergibt. Das Aktuelle ist, dass der Markt die Dolphins mit 3,5 Punkten vorne sieht. Ja, PFF sieht sie bei 3,8. Und das aktuelle Over-Under liegt bei ganzen 49,5 Punkten in dem Markt. Die Moneyline, könnte ich auch sagen, aber das bringt euch tatsächlich wenig, dass sie bei den Dolphins bei minus 172 liegt. Das heißt, für $100 bekommt man $172 zurück. Also eine Quote von 1,72. Das dazu. So, jetzt habe ich euch die Sachen aus Vegas gesagt. Thilo, was ist denn so dein Tipp im Spread und wird das Over-Under, werden die 50 Punkte geknackt oder nicht?
Ja, ich finde, ich muss mich jetzt selber widersprechen, einfach damit wir hier positiv rausgehen. Also natürlich werden wir das Over knacken, denn das wird Highscoring, es wird offensiv wunderbares Feuerwerk werden, das Over wird geknackt Und dann gewinnen wir auch mit mehr als den 3,5 Punkten.
Mit wie viel gewinnen wir denn?
Mit wie viel gewinnen wir denn? Wir gewinnen mit 10.
Alles klar, mit 10. Micho, gewinnen die Dolphins mit 10?
Wie langweilig, das hatte ich mir auch ausgedacht. Aber auf jeden Fall, das Over wird geknackt. Und dann sage ich, wir gewinnen mit 12.
Oh, wer bietet mehr? Und Thilo, ich hatte dich jetzt schon so als erstes genommen, weil ich dachte, wir müssen positiv enden. Und ich dachte, du kommst mit was Negativen und dann enden wir auf was Positiven. Aber gut, das ist gar kein Problem, ja. Das ist, wenn man da so einen Podcast mit Lehrenden macht, ja, dann lernt man sowas, ja. Na, auf jeden Fall, ich glaube auch, dass es Over-Under geknackt wird. Ich glaube auch, dass das ähnlich wie letzte Saison wird zum Start. Da knallt alles auseinander. Bam, 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 hier links, rechts, überall. Und die Dolphins gewinnen, glaube ich, mit 6. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Also wir alle tippen auf einen Dolphinsieg. Ich hatte ja mit Kutsche ein bisschen im Vorgespräch vor RTL, vom RTL NFL-Radio gesprochen. Und er war auch eher skeptisch, was die Siegchancen der Jaguars angeht. Er glaubt auch eher an einen Sieg der Dolphins. Ich call ihn halt einfach mal frech aus, so wie ich manchmal bin. Und damit ist das Thema durch. Jetzt haben wir getippt. Jetzt haben wir eigentlich soweit, glaube ich, alle Kategorien abgehakt. Wir haben über alles gesprochen. Und ich freue mich wirklich sehr, dass die NFL wieder losgeht. Ich muss tatsächlich mir den NFL Game Pass noch kaufen. Also das werde ich, wenn ihr das gehört habt, werde ich das schon getan haben, weil das habe ich die ganze Zeit jetzt aufgeschoben. Aber genau, das muss noch getan werden, weil ich ja immer auf dem Game Pass schaue, weil aus Gründen. So, damit habe ich alles gesagt. Gibt es noch etwas, Thilo und Micho, was wir vergessen haben, worüber ihr euch noch echauffieren möchtet, was ihr anmerken möchtet?
Ich hatte ja vorhin mal ganz kurz gesagt, wir haben jetzt alle drei gesagt, wir haben gewonnen. Und dann müssen wir uns nächste Woche ja schon relativ früh wieder treffen, weil das Bills-Spiel ist ja Donnerstagnacht. Also das heißt, wir am Laufe des Tages des Montags sind wir irgendwann alle wach und dann frage ich euch einfach mal raus, was ist eure Overreaction nach Week 1 in Sicht auf die Dolphins?
Es kann natürlich, also Overreaction wäre natürlich, Tua spielt richtig bescheiden und dann ist gleich wieder, ja, okay, Tua ist es vielleicht doch nicht. Das wäre natürlich eine Overreaction. Oder eine andere Overreaction könnte natürlich einfach sein, hey, Mohamed Kamara kann mit seinem Speed in 13 Pass-Rush-Snaps 3 Sacks machen und ist auf einmal Defensive Player of the Year-Kandidat. Das wäre so die andere Overreaction, die ich mir vorstellen könnte, weil Kamara hat ein sehr spezielles Skillset. Ich glaube, dass das gegen die Jaguars ein sehr, sehr, also dass es gerade gegen die Jaguars auf der Seite, auf der rechten Verteidigungsseite für Probleme sorgen kann, gerade in der Rotation. Und das wären so zwei Overreactions, die ich mir in beide Richtungen vorstellen könnte. Micho?
Ja, was ich mir zum Beispiel vorstellen könnte, ist, dass es eine Overreaction gibt bezüglich Devin A-Chain. Und nehmen wir jetzt einfach mal den Fall, man erwartet ja schon viel von Devin A-Chain, fängt einen Pass und hat einen Run für 10 Yards und ansonsten läuft nicht viel über ihn. Das ist dann heißt von wegen, oh mein Gott, wir haben uns alle in Devin A-Chain total vertan. Eine positive Overreaction wäre natürlich, wenn jetzt zum Beispiel Tyreek Hill und Jalen Waddle jeweils 2 Touchdowns fangen, so nach dem Motto, wer soll diese Offense noch aufhalten? Geht halt in beide Richtungen.
Ja, das wäre fast wie letzte Saison. MVP-Tour, so ungefähr. Aber Thilo, dann bist du uns noch eine Antwort
schuldig. Ja, dabei überlege ich gerade, ob das eine Overreaction wäre, weil das hatten wir letztes Jahr ja schon, ne? Also das wäre ja irgendwie gespiegelt des letzten Jahres. Da hatte, was hatte Tyreek Hill am ersten Spieltag? 220 Yards oder so, ne? Das war ja 2 Touchdowns, 220 Yards, irgendwie so. Da waren ja die 2000 Yards schon fast eingetütet. Ich habe mich tatsächlich mal gefragt, ob die Overreaction wäre durch das Thema, was mit Jonas Smith hätten, ob die Dolphins den Fullback zurückbringen in die NFL und das neue kreative System irgendwie, wir sehen 2 Läufe von Jonas Smith als Fullback zum Touchdown Und am Montag schreit die ganze NFL, was ist auf einmal das System? Und Jakob Johnson wird zu den Giants wieder in den Kader hochgeholt. Und auf einmal fragen sich alle, ist der Fullback zurück? Das habe ich mich einfach so gefragt auf diese Grund dieser drei Fullbacks, die wir im Roster haben, weil wir das wirklich, das ist mir aufgefallen. Also das finde ich ist irgendwie, was da so steht. Entweder hat es gar nichts zu tun, das ist einfach in Anführungsstrichen völliger Schwachsinn. Oder da steckt tatsächlich vielleicht etwas hinter, was uns am Sonntag alle große Augen machen wird.
Ja, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, weil wir haben ja schon ein bisschen was von Kreativität mit Jonnu Smith gesehen. Und ja, ihr könnt uns natürlich auch gerne da draußen die Overreaction dalassen. Was würde euch überraschen? Ich werde euch einen Poll dalassen, was ihr glaubt, wie geht das Spiel aus? Gewinnen die Dolphins, gewinnen die Jaguars? Oder endet es Spaß zu Spaß unentschieden? Das wird zu klären sein. Micho, gibt es noch etwas, was du hast? Sagen, nein. Kritieren möchtest? Kritieren, was auch immer das ist. Ich werde auf jeden Fall jetzt...
Wer bleibt denn von euch wach heute Nacht? Dass wir das noch klären.
Wahrscheinlich bleibe ich wach, ja.
Also gestern Nacht.
Ja. Ich werde gestern Nacht wach geblieben werden. Ja.
Geworden sein, oder? Ich werde... muss ich gucken. Oh, ja. Also, ich habe gerade überlegt, ob ich 2 Stunden vorschlafe. Das habe ich eigentlich bisher immer gemacht. So 3 Stunden, 2 Stunden vorschlafen. Mal gucken. Also aber
ich kann's ja... Mein Tipp, ich finde, das ist, überlegt mal, ob ihr es könnt, Handy ausmachen, Wecker auf 4.30 Uhr stellen, zurückspulen, live anfangen und dann ohne Werbung reinskippen, bis es irgendwann 6 Uhr ist und dann zur Arbeit fahren. Dann schafft man das Spiel nämlich auch in gut 2 Stunden, wenn man die Werbung durchskippt.
Ja, das kann man machen. Danke für den Tipp, aber schauen wir mal. Weil die Werbung ist essentieller Bestandteil einer Football-Übertragung.
Wirklich? Um 3.30 Uhr nachts auf dem Donnerstag?
Es ist US-Werbung, ja.
Okay, gut.
Natürlich.
Das wusste ich nicht.
Über all die Sachen, die ich in Deutschland nämlich nicht bekomme. Wie zum Beispiel M&M's mit Peanut Butter.
Ja.
Ja. Das heißt, nur ein Beispiel.
Du lauscht nicht Izume. Ist ja unglaublich.
Wem?
Izume? RTL? Du würdest nicht RTL
schauen. Ich wollte gerade sagen, ist ja nichts auf Game Pass.
Ja. Leider haben wir kein Placement bekommen, wie so ein anderer Podcast, der über die NFL berichtet. Vielleicht sollte sich DAZN da mal mit uns in Kontakt setzen, ja. aber ich habe tatsächlich, als ich gesehen habe, wer kommentiert diese Woche auf RTL, habe ich mich gefragt, ob ich einen Over-Under für das zweite ob das ein Over-Under auf den alten Namen der Washington Commanders geben soll. Weil da ein Kommentator kommentiert, der das vielleicht vergisst, dass die neuen Namen haben. Aber damit soll es auch genug gewesen sein. Ja. Und ja, lasst uns gerne eure Meinung da. Was glaubt ihr, werden die Dolphins positiv starten? Was wären eure Overreactions nach Woche 1? Und was sind für euch Players to watch? Auf wen freut ihr euch am meisten? Lasst uns das gerne in allen Kommentaren da. Schreibt uns gerne auch Nachrichten, DMs. Ja, ballert uns zu, wenn ihr da Bock drauf habt. Ich bin hyped as hell. Die NFL-Saison ist wieder da. Und ich muss mich gerade zusammenreißen, weil hier nur so eine Mücke auf meinem Bildschirm geflogen ist. Und dann kann mich nicht dran gerade. Sie grinst mir ins Gesicht. Aber die NFL-Saison grinst uns auch ins Gesicht. Leute, es ist Zeit. NFL, die Saison fängt an. Wir sind sowas von back. We are so back. Und damit bleibt mir noch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.